Fritz. Podcast.
Hendrik Schröder.
Blue Moon.
Die zwei Sprechstunden.
Die Idee ist faszinierend. Ich glaube, das würden sogar auch Gegner dieser Idee unterschreiben. Die Idee ist, jeder bekommt bedingungslos einen bestimmten Betrag im Monat vom Staat und dafür werden quasi alle anderen Sozialleistungen abgeschafft. Also keine Sozialhilfe mehr, keine Arbeitslosenhilfe mehr, kein Kindergeld mehr. Dafür ein bedingungsloses Grundeinkommen. So nennt sich diese Idee. Die allermeisten von euch werden schon mal davon gehört haben, darüber gelesen haben und so. Ich möchte heute Abend gerne mit euch diese Idee diskutieren.
Jetzt anrufen.
0331 70 97 110.
Also keine Sozialhilfe mehr, kein Kindergeld, kein Arbeitslosengeld mehr. Es gibt ja auch verschiedenste Modelle und Rechnungen, wie so ein bedingungsloses Grundeinkommen funktionieren würde. Aber so grob erstmal, ja, jeder bekommt irgendwie einen Sockelbetrag, ein Existenzminimum ausbezahlt. Jeder ohne Bedingungen. Und es gibt viele, die sagen, das ist schon finanzierbar. Die Frage ist nur, wie hoch dieses bedingungslose Grundeinkommen wäre. Und was mich natürlich interessiert ist, würdet ihr sowas wollen? Findet ihr das eine vernünftige Idee, eine gute Idee, eine gerechte Idee? Und was würdet ihr denn machen? Wie würde sich euer Leben verändern, wenn ihr auf einmal diesen Betrag hättet in Form einer Grundsicherung? 600 Euro, 800 Euro, 1000 Euro, je nachdem, wem man da so folgt, sind solche Beträge da im Spiel. Was würdet ihr anders machen? Findet ihr das gut? 0331 70 97 110, unsere Nummer. Was haltet ihr vom bedingungslosen Grundeinkommen? Frank Turner mit The Road gehört im Blue Moon auf Fritz, wo wir heute über das bedingungslose Grundeinkommen reden und diskutieren. Und ich euch frage, findet ihr das eine gute Idee? Findet ihr das eine realistische Idee? Meint ihr, sowas wäre finanzierbar? Also der Gedanke dahinter ist ja schon faszinierend. Wir schaffen diese ganze Bürokratie ab. Ja, es gibt diese ganze Verwaltung gar nicht mehr, die Transferleistungen verwaltet und hin und her schiebt und so. Und dafür bekommen wir aus dem ganzen Geld, was da frei wird, so jetzt mal so eine grobe Rechnung, eines der Modelle, dafür bekommen wir eben ein bedingungsloses Grundeinkommen. Und das wird dann so an uns verteilt, egal wer wir sind, egal was wir machen. Was würdet ihr dann machen mit diesem Freiraum, mit diesem Mehrgeld, was sich da auf einmal bietet? Und was glaubt ihr, was würde insgesamt in der Gesellschaft passieren? Würden wir uns alle mehr selbst verwirklichen, mehr Zeit haben, mehr Glück finden? Oder würden wir uns langsam aber sicher auf die faule Haut legen und es ginge uns allen schlechter, weil es der Wirtschaft womöglich gar nicht gut tue? Was ist eure Meinung zum bedingungslosen Grundeinkommen? 0331 70 97 110. Micha Bohmeier ist am Telefon. Hallo Micha.
Hallo, ich poste gerade eure Sendung bei Facebook.
Das freut uns. Micha, du hast eine Initiative gegründet, ein Projekt, das heißt Mein Grundeinkommen. Du sammelst Geld von Privatpersonen, von wem auch immer ein, um dieses dann als Grundeinkommen zu verlosen. 1000 Euro im Monat, ein Jahr lang, jeder kann mitmachen. Wieso bist du vom bedingungslosen Grundeinkommen so überzeugt?
Ich habe mich seit vielen Jahren damit beschäftigt und ich bin schon mein ganzes Leben selbstständig mit so Internetkrempel und habe deswegen schon immer einen relativ freiheitlichen Begriff von dem, was Arbeit und Tätigkeit ist. Und da bin ich einfach zwangsläufig so ein bisschen zum Grundeinkommen gekommen.
Das heißt,
Ja?
Nee, erzähl ruhig weiter.
Eine dieser Firmen, die ich gegründet habe, vor 8 Jahren, das ist so ein Internetshop, der läuft ziemlich gut und da hatte ich jetzt Ende letzten Jahres mal Lust auf was Neues und habe mich dafür entschieden, mal wenigstens ein Jahr Pause zu machen von so klassischem Arbeiten gegen Geld. Und so beziehe ich jetzt ein Jahr lang ein Grundeinkommen von dieser Firma. Das liegt etwas unter 1000 Euro. Und ich war ja, wie gesagt, schon immer ziemlich freiheitlich und habe mich voll in der Arbeit selbst verwirklicht und auch meistens nur dann, wenn ich wirklich richtig Lust drauf hatte. Und trotzdem hat dieses Grundeinkommen nochmal für so viel Veränderung in meinem Leben gesorgt. Ich bin noch viel freier mit den Gedanken und sprudle voller Ideen und Schaffensdrang, bin besserer Vater, konsumiere weniger Quatsch, trage mehr zur Gesellschaft bei, engagiere mich ehrenamtlich, habe 1000 neue Ideen und das alles nur wegen ein paar hundert Euro monatlich auf dem Konto, ohne dass ich darüber nachdenken muss. Und weil ich dachte, das hat für mich so gut funktioniert, warum soll das nicht auch für andere gut funktionieren? Und deswegen dieses Projekt, bei dem ich das möglichst vielen Menschen ermöglichen will, indem ich auf meingrundeinkommen.de jetzt echte Grundeinkommen verlose.
Du sammelst ja nicht nur das Geld ein und verlost das dann, sondern du sammelst von den Leuten auch Statements, auch Ideen, was sie denn dann machen würden, wenn sie diese 1000 Euro im Monat ein Jahr lang gewinnen würden. Was kommt da am häufigsten? Was würde die Leute interessieren?
Na, das kann ich ja gar nicht genau sagen. Da gucke ich mal live drauf auf meingrundeinkommen.de. Das wächst nämlich minütlich. Da sind momentan 6.200 Menschen registriert und da steht gerade, 319 davon würden mehr Bio- und Regionalprodukte kaufen. Dann geht's weiter mit eigenen Ideen, verwirklichen, sich weiterbilden, mehr Zeit mit Freunden und Familien verbringen können und sich weniger Sorgen machen, mich ehrenamtlich engagieren und so weiter. Dieses öffentlich machen ist mir ganz wichtig bei meinem Projekt, denn das werdet ihr heute Abend auch in eurer Diskussion haben. Das häufigste Gegenargument gegen ein Grundeinkommen ist, na dann gehen die anderen ja nicht mehr arbeiten, diese faulen Hunde. Und ich glaube, dass das so nicht wahr ist. Ich glaube, dass jeder Mensch Lust hat, zur Gesellschaft beizutragen oder das anders gesagt, der Mensch auch gar nicht anders kann, denn er ist ein soziales Wesen. Er muss und will beitragen. Und das Problem ist heute nicht, dass Menschen nichts tun wollen, sondern das Problem ist, dass es gar nicht genug bezahlte Arbeit für alle gibt und übrigens auch in Zukunft nicht mehr geben kann, schon allein wegen der Automatisierung.
Die Frage ist natürlich auch, wenn man es ein bisschen moralisch betrachtet, ob ein bedingungsloses Grundeinkommen eigentlich gerecht wäre. Also wenn so eine Bedürftigkeitsprüfung gar nicht mehr stattfindet, so war der Sozialstaat ja ursprünglich nicht gemeint, ne?
Genau, so war es gemeint, aber in einer Zeit, wo die Arbeit so blöd war, dass man Menschen dazu zwingen musste, indem man mit der Peitsche hinter ihnen steht und wenn sie das nicht wollten, dass man sie dann dazu zwingt. In so einer Zeit leben wir nicht mehr. Wir haben heute viele blöde Jobs automatisiert und wir brauchen heute in der Arbeitswelt kreative, gute, neue Ideen, die um die Ecke gedacht sind. Und die entstehen nicht durch Druck, sondern die entstehen durch Freiheit. Und die entstehen dann, wenn ich das Gefühl habe, ich mache das hier gerne und freiwillig. Und das ist leider heute noch nicht bei allen Jobs der Fall. Und die ganze Denke beim Grundeinkommen ist anders. Wenn man heute von einem Staat oder von einem Unternehmen etwas bekommen möchte, dann muss ich dafür entweder einen Nachweis oder eine Leistung bringen. Mhm. Niemand kann sich vorstellen, dass irgendwie die Menschen von alleine Lust haben, mal etwas aus ihrem Leben zu machen und beizutragen. Und Grundeinkommen ist eben anders. Es ist nicht irgendwie bedingungsvolles Geld, sondern es ist ein Vertrauensvorschuss. Jeder Mensch kriegt 1.000 Euro im Monat, weil er und sie ein Mensch ist. Und dann geht man davon aus, damit wird schon was Gutes passieren. Und ich weiß, dass es total schwer zu denken ist, aber ich finde es spannend, da mal drüber nachzudenken.
Ja, das in jedem Fall. Aber wenn es ein Vertrauensvorschuss wäre, dann wäre es auch nicht mehr bedingungslos. Also dann wäre es ja schon wieder an irgendetwas geknüpft. Zum Beispiel, wir riskieren es, wir Entscheider in diesem Land oder wo auch immer. Und wir hoffen, dass du Gutes damit machst oder wir vertrauen dir, dass du Gutes damit machst. Und wenn es bedingungslos ist, dann muss ich auch Quatsch damit machen dürfen.
Ach so, ja, das, so meine ich das auch nicht. Also man kann das Vertrauen ja auch nicht sozusagen, also stimmt, es ist nicht an nichts geknüpft und es ist auch bei dem Geld, was ich ausgebe, genauso. Es ist an nichts geknüpft. Man kann, aber man muss nicht. Und ich glaube, dann wird ja immer gesagt, naja, das verprassen dann die Leute oder sie gehen dann in die Kneipe und versaufen das. Ich glaube nicht, dass jemand, der jetzt kein Alkoholiker ist, es dauerhaft in der Kneipe versaufen wird. Und selbst wenn, vielleicht ist das vielleicht für eine Zeit lang auch mal das Bedürfnis des Menschen. Und ich meine, bei mir sind schon ganz tolle Ideen in der Kneipe gekommen. Warum soll es nicht anderen genauso gehen? Also vertrauen wir doch mal ein bisschen in die anderen Menschen. Und da möchte ich zu beitragen, indem ich öffentlich mache, was die Menschen mit Grundeinkommen vorhaben, in die Kneipe gehen und es versaufen oder auf der faulen Haut liegen. Es steht übrigens nicht in den Antworten bisher.
Bei deinem Projekt Mein Grundeinkommen sind es ja 1.000 Euro im Monat, ein Jahr lang. Ist das jetzt, wenn wir von deinem Projekt ein bisschen wegkommen und das allgemeiner betrachten, ist das eine Hausnummer, mit der du auch rechnen würdest? Findest du das oder glaubst du, dass so etwas finanzierbar wäre?
Das ist eigentlich egal, was ich da glaube. Ich weiß, dass es extrem kompliziert ist, sowas zu berechnen und dass es da schon viele Studien gibt, wovon viele auch sagen, ja, ein Grundeinkommen ist finanzierbar. Ich glaube, dass grundsätzlich so gut wie alles finanzierbar ist, was die Gesellschaft will. Und deswegen ist die Finanzierbarkeitsdebatte mir eigentlich ein bisschen egal und finde ich auch aktuell die falsche Debatte. Mhm. Es geht darum, ob wir es wirklich wollen. Und wenn wir heute Menschen fragen, was würdest du mit Grundeinkommen tun, dann sagen die meisten Menschen, na, ich würde natürlich genauso weiterarbeiten. Und wenn man fragt, was würden die anderen Menschen tun, dann wird gesagt, ach, die werden doch alle auf der faulen Haut liegen, wie gesagt. Und dieses, sich selbst und aber auch den anderen Menschen das Grundeinkommen nicht gönnen, das ist das Problem unserer Gesellschaft. Das zeigt, wie quasi die Existenz des Geldes und des ökonomischen Drucks uns alle ein bisschen voneinander entfernt hat. Und da kann Grundeinkommen gegensteuern, aber bis wir dahin erstmal kommen, müssen wir Vertrauen zurückgewinnen. Und deswegen müssen wir darüber sprechen, wie heute Abend.
Okay, verstehe. Also es gibt ja durchaus auch Leute, die berechtigterweise vielleicht auch um ihre Lebensgrundlage fürchten, wenn sie sowas hören wie das bedingungslose Grundeinkommen, weil es ja auch so eine Ökonomie revolutionieren würde. Alles würde nach anderen Prinzipien funktionieren und so. Und da ist es ja als Befürworter in deinem Falle auch durchaus sinnvoll, Leute auch mit Zahlen zu überzeugen, oder? Oder also sofern das geht. Denn was nützt es, wenn es in der Gesellschaft ankommt, wenn dann aber so eine Volkswirtschaft dabei zugrunde geht?
Ja, ich glaube, die realistische Chance, dass ein Grundeinkommen eingeführt ist, ist, dass tatsächlich Unternehmen erkennen, dass es für sie gewinnsteigernd ist, ein Grundeinkommen einzuführen, weil wenn man sich mal so moderne Unternehmen anguckt, wie zum Beispiel Google, die ja nachweislich erfolgreich sind, die lassen ihren Mitarbeitern eine Woche im Tag bezahlt, kompletten Freiraum, haben quasi ein bedingungsloses Grundeinkommen für einen Tag, weil sie wissen, dass da die Menschen kreativer sind und bessere Ergebnisse erzielen. Und das wird sich auch in anderen Branchen mit der Zeit durchsetzen. Zum Thema Finanzierbarkeit noch. Also es gibt ja von fast allen großen Parteien, bis auf die SPD, gibt es valide Konzepte zum bedingungslosen Grundeinkommen. Und übrigens ein ziemlich konkretes von der CDU, die ja jetzt nicht gerade in Verruf gerät, gegen die Wirtschaft zu arbeiten. Da soll es 600 Euro im Monat geben, was ja schon ein ganz vernünftiger Anfang ist. Und das wäre finanzierbar, wenn die Einkommenssteuersätze allein auf die Zeiten von Helmut Kohl wohlgemerkt zurückgesetzt würden.
Aber ich verstehe es schon auch richtig, dass bei diesen Rechnungen, die die CDU jetzt aufmacht, die du aufmachen würdest und so, da würde auch die staatliche Rente wegfallen, oder? Also das finde ich einen relativ entscheidenden Punkt, ob man dann im Alter auch am Ende auf dieser Grundsicherung sitzt, wenn man sich nicht anderweitig kümmert, Immobilien kauft oder Reichtümer anhäuft oder so, oder ob es das in diesem Modell noch gibt.
Ganz konkret zu diesem Modell kann ich dir das jetzt nicht sagen, das müsste ich nachschlagen, vielleicht kann das eine Hörerin, ein Hörer tun. Es ist tatsächlich so, dass bei vielen Modellen verschiedene staatliche Leistungen gekürzt werden könnten, was ja auch sinnvoll ist. Ich meine, diese ganze Bedürftigkeitsprüfung zum Beispiel bei Hartz IV, sowas wie eine Kindergeldstelle und so, das würde halt alles wegfallen, weil man sowieso pauschal eine große Überweisung an jeden Bürger macht. Trotzdem ist natürlich ganz wichtig, und hier ist auch die Krux bei den politischen Modellen, dass man aufpasst, dass natürlich es kein sozialer Kahlschlag wird. Denn natürlich brauchen bestimmte Menschen mit bestimmten Bedürfnissen noch mehr, um am gesellschaftlichen Leben teilhaben zu können. Zum Beispiel eine tägliche Betreuung oder so.
Okay, dann ist klar geworden, worum es ungefähr geht. Meingrundeinkommen.de, du sammelst Geld von Privatpersonen. Jetzt bist du, glaube ich, bei 3 Grundeinkommen für jeweils ein Jahr von 1.000 Euro im Monat hast du zusammen, oder? Richtig?
Genau, und ein Spüttel vom 4. Grundeinkommen ist schon zusammen. Und wer teilnehmen möchte, kann das auf meingrundeinkommen.de tun. Noch bis 17. September können sich alle Menschen ohne Haken, ohne Bedingungen einfach anmelden und dieses Grundeinkommen für ein Jahr bekommen. Und am 18. September wird in Neukölln auf einer Party die ersten Grundeinkommen ausgelost und danach geht's weiter.
Bekommst du oft die Kritik von Leuten, denen dieses bedingungslose Grundeinkommen auch wirklich am Herzen liegt, die sagen, mit so einer Verloseaktion machst du das eigentlich ein bisschen hanebüchen, nehmen das die Leute nicht mehr so richtig ernst?
Mit dieser Kritik hatte ich mehr gerechnet aus Grundeinkommenskreisen. Das gab's auch am Anfang, aber mittlerweile habe ich die, glaube ich, alle ein bisschen überzeugt, weil ich sage in jedem Interview, dass es natürlich kein echtes Grundeinkommen ist, so auch jetzt, denn das Geld ist nur für ein Jahr und es kriegen halt nur wenige Personen das Geld. Und das ist natürlich ein ganz anderes Gefühl, wenn ich weiß, ich muss im übernächsten Jahr mir was Neues überlegen und alle um mich herum sind ganz anders als ich.
Ja, okay.
Aber es ist halt eine Riesenchance mit diesem Projekt, das Thema Grundeinkommen in die großen Medien zu bringen. Und das hat ja in den letzten Wochen sehr gut geklappt. Und ich glaube, dass es wichtig ist, dass auch mal Menschen über das Grundeinkommen sprechen, die heute mit diesem Thema nicht viel zu tun haben. Und das schaffe ich bisher, glaube ich, ganz gut. Und da möchte ich weitermachen.
Dann hoffen wir mal, dass wir das in dieser Blue Moon Sendung auch schaffen. Ich danke dir, Micha, dafür.
Ja. Alles Gute. Ich wünsche euch eine tolle Diskussion. Ich werde euch zuhören.
Bis dann. Ciao.
Ciao.
Micha Bohmeier war das. Er hat das Projekt meingrundeinkommen.de ins Leben gerufen. Er sammelt Geld ein von Leuten, die bereit sind zu spenden und verlost dann 1.000 Euro im Monat ein Jahr lang als bedingungsloses Grundeinkommen, als eine Art Test und auch als Vehikel, um dieses Thema ein bisschen in die Medien zu bekommen. Was ist denn eigentlich eure Meinung zum bedingungslosen Grundeinkommen? 0331 70 97 110. Ist das in euren Augen eine gute Idee? Könnte das wirklich, wir haben gerade die Argumente von Micha gehört, wie er es sieht, würdet ihr es ähnlich sehen, dass es tatsächlich den Leuten mehr Freiraum geben würde, dass es am Ende die einzelnen Menschen uns alle glücklicher machen könnte und dass es aber auch auch für die Wirtschaft gar nichts Schlechtes sein muss, wenn manche vielleicht dann nicht mehr so viel Anreiz haben, schlechte Jobs zu machen und so, weil es insgesamt die Gesellschaft womöglich kreativer machen würde und somit auch produktiver machen würde. Was denkt ihr?
Jetzt anrufen.
0331 70 97 110.
Michael schreibt uns, wenn sich jeder mehr leisten kann, wird einfach nur alles teurer. Der Effekt würde schlicht verpuffen. Dann würden sich die mit einem guten Job wieder mehr leisten können und die in Anführungszeichen Grundis wären die neuen Harzer. Dann schreibt uns Mareike, ich fände es gut. Ich kenne viele, die trotzdem arbeiten gehen würden. Dazu gehöre ich auch. Aber man hätte mal Geld über für Hobbys oder Reisen, das man sonst leider nicht hat. Ich könnte und würde nie auf der faulen Haut liegen und denke, es geht vielen so. Die, die nichts machen, also nicht arbeiten wollen, tun das ja jetzt auch schon. Und Simon antwortet, ich glaube ja, dass dieses Grundeinkommen dann vom normalen Lohn abgezogen werden würde. Es kann ja nicht auf einmal mehr Geld verteilt werden, ohne dass es eine Inflation gibt. Gibt es natürlich verschiedenste Rechenbeispiele, wie sowas finanziert werden könnte, aufgebaut werden könnte, gar nicht so unkompliziert teilweise. Eure Meinung ist gefragt. Was haltet ihr vom bedingungslosen Grundeinkommen? 0331 70 97 110. Das bedingungslose Grundeinkommen ist unser Thema heute in diesem Blue Moon und ihr seid eingeladen mitzudiskutieren unter 0331 70 97 110. Eure Meinungen, Haltungen, Ideen und Gedanken dazu beizusteuern. Wir rufen euch auch gern zurück, also das soll euch nicht viel kosten, wenn ihr nicht im Besitz einer Flatrate seid. Zum Beispiel schreibt uns Romy, klasse, dann muss das faule Volk nicht einmal mehr einen Antrag ausfüllen und hier und da mal wenigstens versuchen, einen produktiven Beitrag zur Gesellschaft zu leisten. Gut wäre es für die, die wirklich Probleme haben. Es gibt Rentner, die nur 150 Euro Rente bekommen. Die wüssten dann wenigstens mal, wovon sie ihr Brot kaufen sollten. Hallo Dana.
Hi.
Dana, siehst du es genauso, wie uns Romy das geschrieben hat? Also polemisch ja gemeint von ihr, wenn ich das richtig dechiffriere. Klasse, dann würde das faule Volk ja nicht mal mehr einen Antrag stellen müssen und würden trotzdem Geld bekommen. Sie ist also klar dagegen.
Ja, ich habe mich ganz fürchterlich aufgeregt in der Zwischenzeit. Was die Rentner angeht, bin ich völlig dafür, ist völlig in Ordnung, weil als Rentner heutzutage kann man kaum noch überleben, aber alle anderen, so wie Romy das beschrieben hat, es ist einfach so. Wie ist es denn jetzt? Sie bekommen Hartz IV, haben Familie, haben irgendwie keinen großen Bock mehr zu arbeiten und gehen alle schwarz arbeiten. Und ich sage ganz ehrlich, ich kenne viele Bekannte, weit entfernte Bekannte, die haben mehr Geld als ich und ich bin jeden Tag fast 12 Stunden unterwegs, um meinen Lebensunterhalt zu verdienen.
Also ehrlich gesagt, ich gehe immer davon aus, dass Leben mit Hartz IV niemals ein Spaß ist, sondern man lebt immer so am Existenzminimum, dass das kaum jemand, glaube ich, freiwillig macht. Also wer eine andere und eine bessere Chance hat, der versucht, was zu arbeiten.
Wenn sie es versuchen, ist es völlig in Ordnung.
Nee, also insofern fängt diese Unterstellung, Hartz-IV-Empfänger gleich faul, gleich will ja eh nicht arbeiten, so ein bisschen grenzwertig.
Ich sage ja nicht, dass alle gleich faul sind, aber ich bin halt ähnlicher Meinung, weil ich halt auch so viele kenne, die sagen einem ganz einfach, ja, warum soll ich denn für das Geld arbeiten gehen? Ich krieg doch vom Amt mein Geld und den Rest, den hole ich mir schwarz und da lebe ich besser als sonst, wenn ich 8 Stunden am Tag arbeiten gehen würde. Also
Und was glaubst du, dass durch das bedingungslose Grundeinkommen das noch mehr werden würden, die das vermeintlich so sehen?
Ich könnte mir schon vorstellen, dass es dann noch leichter werden würde und dass es dann für einige, die sich jetzt wirklich anstrengen, die dann vielleicht auch sagen würden, ja gut, ich kriege jetzt Hartz IV, was soll ich mich um einen Job bemühen, wenn ich es jetzt für alle leicht habe.
Ja. Ich meine, wie gesagt, es kann ja kaum jemandem Spaß machen, auf Hartz IV so rumzuvegetieren, oder? Man kann ja wirklich, man hat ja nicht viel Teil an der Gesellschaft. Also Bei diesem bedingungslosen Grundeinkommen wäre es ja so, du würdest das bedingungslos kriegen und für alles, was du verdienst, das hast du dann ja extra. Es gibt auch Modelle, wo das so ein bisschen verrechnet wird ab einem gewissen Einkommen, aber wir können ja mal so ein bisschen grob dabei bleiben. Also wenn du so einen Sockelbetrag bekommst, das reicht zur Existenzsicherung, aber für jedes Paar netter Schuhe oder jede Bahnfahrt, die du dir leisten willst, musst du ja extra arbeiten. Warum sollten die Leute das dann nicht wollen?
Das kann ich ja mir jetzt nicht mehr leisten, obwohl ich voll arbeite und eigentlich relativ gut verdiene. Aber ich glaube ganz ehrlich, auch wenn es vielleicht eine gute Sache ist, es würden trotzdem ganz viele ausnutzen.
Hm. Ja, okay. Also das wäre deine Befürchtung, dass es sozusagen das motiviert, das faule Element im Menschen motiviert und mit welcher Konsequenz? Also was glaubst du, was dann passieren würde? Dass die Wirtschaft in den Keller geht oder dass es einen Unfrieden gibt in der Gesellschaft? Was wären deine Befürchtungen?
Also der Unfrieden, der ist, ich glaube, das Größte, was wir zu befürchten haben, dass die Leute, die wirklich hart arbeiten gehen, dann sagen, keine Ahnung, wofür mache ich den ganzen Scheiß eigentlich noch? Bleibe ich auch zu Hause?
Ja, naja, man hätte ja viel, viel mehr als jemand, der nur diese Grundsicherung bekommt. Also man könnte ja sich viel mehr leisten, weil man das ja auch noch dazu bekommt. So.
Ja, was heißt viel, viel mehr? Ich hatte ja schon gesagt, ich kenne einige, die haben viel, viel mehr Geld als ich und die bekommen einfach nur Hartz IV und die können sich alles leisten, wo ich mich immer frage, woher holen die sich das?
Ja.
Ich gehe dafür 40 Stunden die Woche arbeiten, 4 Wochen im Monat, bekomme meine Abrechnung und kann mir nicht das leisten, was ich einige andere leisten können. Ja. Aber deswegen habe ich gesagt, es könnte durchaus ausgenutzt werden. Ich sage nicht, dass das grundsätzlich so sein sollte, aber ja, wie gesagt, für die Rentner ist es völlig in Ordnung. Da habe ich überhaupt nichts dagegen, weil die sind momentan echt, finde ich, am schlechtesten dran und alle, die Hartz IV beziehen und aus gesundheitlichen Gründen oder wie auch immer nicht arbeiten können, denen gönne ich das auch von ganzem Herzen. Aber es gibt halt einfach so viele, viele, viele schwarze Schafe und ich allein kenne schon so viele, die das einfach absolut ausnutzen.
Okay,
und
ja,
das
und
tut mir dann weh. Das würde in deinen Augen
die Menschen noch mehr dazu motivieren, den Staat sozusagen auszunutzen oder von sich aus nichts hinzuzufügen. Dana, vielleicht, wenn ich mir eine Bemerkung noch erlauben darf, in meiner Wahrnehmung ist es, wo du die Renten ansprichst, aber auch so, auf der einen Seite gibt es zwar diese wahnsinnig winzigen Renten und wirklich Rentner, die unwürdig leben müssen, auf der anderen Seite gibt es aber Leute, die kriegen irre Renten und die bezahlen wir beide gerade, obwohl wir niemals diese Renten bekommen werden, weil das irgendwann nicht mehr funktioniert, so mit diesem staatlichen System, wie es funktioniert. Das finde ich
also
mindestens genauso ungerecht, dass die jetzt irgendwie fette Rentner sind und wir kriegen das garantiert nicht.
Ich weiß, da wird mir auch schon ganz schlecht, aber was soll ich sagen? Ich bin 42, ich habe noch einiges vor mir zu arbeiten und wenn ich jetzt nicht privat irgendwas mache, werde ich wahrscheinlich in 25 Jahren genauso blöd dastehen.
Ja, genau. Wir müssen jetzt privat was machen. Das mussten die nicht. Und wir müssen aber trotzdem noch die staatliche Rente weiterzahlen. Aber ist ein anderes Thema. Ich will mich
genau.
Zu sehr aufregen. Dana, ich danke dir für den Anruf und deine Meinung. Bis dann.
Ja, ciao.
Tschüss. Also Danas Meinung klar, dagegen bedingungsloses Grundeinkommen findet sie keine gute Idee, weil wie sie es beschreibt, sieht sie in ihrem Bekanntenkreis Leute, die, wie man so schön sagt, den Sozialstaat missbrauchen, auf jeden Fall nicht das tun, was der Sozialstaat sich ausgedacht hat, was die Leute tun sollen. Wenn sie Hartz IV bekommen, dann sollen sie ja gefördert und gefordert werden. Also es soll auch einen Anreiz geben, sich möglichst schnell wieder einen Job zu suchen, weil es eben nur dieses Minimum gibt. Sie befürchtet, dass immer weniger Leute arbeiten werden, sollte es ein absolutes, ich werde das den ganzen Abend weiter so falsch sagen, ihr seht mir das bitte nach, sollte es ein bedingungsloses Grundeinkommen geben. Eure Meinung dazu höre ich sehr gerne nach den Nachrichten unter 0331 70 97 110.
Fritz.
Blue Moon.
Die zwei Sprechstunden.
Mit Hendrik Schröder, hallo. Die Idee ist nicht neu, aber sie bleibt faszinierend, wenn man mal drüber nachdenkt. Es gibt Leute, die die Rechnung aufmachen, die sagen, wenn wir diese ganze Bürokratie abschaffen, wenn wir diesen ganzen Riesenverwaltungsapparat abschaffen, der für so Transferleistungen zuständig ist, für Arbeitslosengeld, für Kindergeld, für Ausbildungsbeihilfe und so, wenn wir das alles abschaffen und einfach jedem Bürger bedingungslos eine bestimmte Summe zukommen lassen, automatisch von Geburt an oder vom 16. 18. Lebensjahr oder so, das kann man dann alles individuell aushandeln. Aber wenn wir ungefähr so dieses Konzept machen, ja, dann ist das finanzierbar. Kommt drauf an, welche Höhe das ist, aber man sollte so ungefähr die Grundsicherung erreichen. Also irgendwas, was so gerade zum Überleben reicht. Dann ist das finanzierbar. Das sagen nicht wenige. Das nennt sich dann bedingungsloses Grundeinkommen. Ist das in euren Augen wirklich Quatsch und Spinnerei? Oder wüsstet ihr, was ihr machen würdet, wenn es das bedingungslose Grundeinkommen gäbe, und habt eine positive Einstellung dazu? Was denkt ihr?
Jetzt anrufen.
0331 70 97 110.
Micha 26 aus Spandau möchte was zu Dana sagen, die vor den Nachrichten anrief und die sagte, nee, bedingungsloses Grundeinkommen, ich bin auf jeden Fall dagegen, denn noch mehr Leute als jetzt, so drückte sie sich so ungefähr aus, würden sich auf die faule Haut legen. Micha, hallo.
Nabend. Ja, das Argument finde ich an sich nicht verkehrt. Es gibt bestimmt einige, die sich dann aus Recht auf die Vorderhaut legen würden. Aber ich finde, es ist falsch rangegangen. Weil warum würden sie das denn machen? Nicht, weil sie das Geld kriegen würden, sondern weil es sich einfach nicht lohnt, arbeiten zu gehen. Es ist halt genauso, ich habe auch ein, zwei Jobs gehabt, wo ich dann wirklich weniger gekriegt habe als ein paar Kumpels, die einfach mal Hartz IV beantragt haben und dachte mir so, na toll, 10 Stunden arbeiten und unter dem Mindestsatz liegen. Hätte ich den Mindestsatz über ein bedingungsloses Einkommen gehabt, wäre es mir auch egal gewesen, weil da hätte ich ja das Geld gehabt.
Ja, und wäre es dann nicht arbeiten gegangen?
Nee.
Also zumindest nicht in dem Job.
Doch, weil der Job hat mir ja Spaß gemacht. Aber ja, ich habe halt nicht das Geld gekriegt, was ich zum Überleben gebraucht hätte, weshalb ich den Job jetzt nicht mehr mache.
Also das heißt, du hättest diesen schlecht bezahlten Job gemacht und hättest dann ja noch das bedingungslose Grundeinkommen gehabt und dann wäre es ja auch okay gewesen.
Ja, genau, weil Jobs, die Spaß machen, haben halt meistens das Problem, dass sie nicht reichen zum Überleben.
Das heißt aber, dass dann so ein bedingungsloses Grundeinkommen womöglich diesen Niedriglohnsektor fördern würde, oder? Also was ja auch so gesamtgesellschaftlich eher nicht wünschenswert ist, dass dann immer mehr Leute schlecht bezahlte Jobs machen, aber insgesamt reicht's dann ja.
Ja gut, dazu ist der Trend ja sowieso schon hinläufig, weil man über Zeitarbeitsfirmen, Leihfirmen in Jobs reinkommt, die eigentlich besser bezahlt sind, aber dann nach Leihtarif bezahlt wird. Von daher wäre das jetzt eigentlich jetzt nicht so die Verschlechterung. Man hätte halt immer mehr Geld auf der Hand.
Ja, okay.
Für die Wirtschaft wird sich da nicht viel ändern.
Man hätte mehr Geld auf der Hand und wäre auch vielleicht nicht mehr so angewiesen auf diese Jobs. Also man könnte womöglich irgendwas auch mal kündigen, was gar nicht mit dem eigenen Leben zu vereinbaren ist und würde dann trotzdem nicht in die Bedürftigkeit fallen, weil man eben diese bedingungslose Grundsicherung hätte.
Wie viele Leute quälen sich durch einen Job, den sie eigentlich nicht mögen, wo sie mit Panik hingehen und Angstzustände kriegen, nur weil sie sagen, ja, aber ansonsten weiß ich nicht, wie ich über die Runden kommen soll. Und ich habe auch keine Lust, Hartz IV zu beantragen, weil das sind ja die, in Anführungszeichen, Sozialschmarotzer. Und ich will nicht so enden, weil viele haben halt die Meinung, ne, Hartz IV ist faul.
Ja.
Und ich kenne halt auch einige, die dann sagen, nee, Hartz IV will ich nicht, ich will nicht als Harzer abgestempelt werden.
Aber das ist halt auch ein Problem in der Gesellschaft, dass Leute so gesehen werden, die womöglich keine Fähigkeiten haben, die auf dem Arbeitsmarkt relevant sind oder die das aus bestimmten Gründen nicht können oder nicht wollen oder so. Also da könnte man ja auch ansetzen, dass man sagt, man versucht dafür eine größere Akzeptanz wieder zu kriegen für Leute, die womöglich diese Grundsicherung in Anspruch nehmen müssen, und fängt aber nicht an, komplett das Geld umzuverteilen, generell.
Ja, das wäre eine Möglichkeit.
Also dann bräuchte man so ein Grundeinkommen gar nicht. Dann könnte man bei Hartz IV und Co. bleiben, nur die Wahrnehmung würde sich dann ändern.
Ja, entweder die Wahrnehmung ändern oder halt dann auch noch zusätzlich dann, ich sag mal, die Arbeit fairer bezahlen. Und dann bräuchte man auch kein Grundeinkommen. Bestes Beispiel ist, ein Profifußballer kriegt Millionen und ein Feuerwehrmann, der jeden Tag sein Leben riskiert, kriegt nur ein paar Tausender. jetzt mal grob gesagt, ich hätte die genauen Zahlen nicht, aber es ist ja dann auch nicht unbedingt das fairste Verhältnis.
Das stimmt, obwohl es so wenige Profifußballer insgesamt gibt, die diese Millionen kriegen. Also weil das ist immer so ein populäres Beispiel, aber so viele sind das ja gar nicht, ne? Das sind ja irgendwie vielleicht ein paar hundert in der ganzen Welt.
Ja gut, aber wenn dann einer im Jahr 4 Millionen verdient, wie viel Feuerwehrmänner könnte man damit bezahlen?
Klar.
Um das gegenrechnen zu können, aber das ist halt Milchmädchenrechnung, da kann man eh nichts dran drehen.
Aber wenn ich dir richtig verstehe, Micha, dann dir geht es eher darum, dass es eine größere Gerechtigkeit gibt in der Gesellschaft, jetzt nicht generell darum, dass du sagen würdest, das Grundeinkommen, das brauchen wir aus diesen und jenen Gründen, denn dann würde sich automatisch das ändern. Also du könntest dir auch vorstellen, an anderen Schrauben zu drehen.
Am anderen Schrauben kann ich mir auf jeden Fall vorstellen, aber das Grundeinkommen wäre halt der erste Schritt in eine gerechte Verteilung, weil es ist halt für jeden gleich, was ja dann wirklich gerecht wäre, weil jeder kriegt dasselbe, unabhängig von dem, was er leistet, was er tut, was er geboren wurde.
Das weiß ich nicht, ob das gerecht ist. Also ehrlich gesagt finde ich, das ist einer der Hauptkritikpunkte oder einer der absoluten Schwachstellen an diesem Grundeinkommen. Ich bin genau gegensätzlicher Meinung. Denn eigentlich ist der Sozialstaat so gedacht, dass geguckt wird, wer bedürftig ist, und wer bedürftig ist, der kriegt. Und wer nicht bedürftig ist, kriegt nicht. Und wenn jetzt die Gutverdiener genauso viel kriegen wie die Bedürftigen, ist das ja nicht per se gerecht.
Ja. Aber dann funktioniert der Sozialstaat auch schon mal nicht, weil wer bedürftig ist, kriegt nicht.
Ja, das ist dann wieder die Realität. So, ja, klar.
Ja, und dann...
Doch, wer bedürftig ist, kriegt schon. Also über die Modalitäten und die Höhe kann man sich streiten, aber man kriegt schon.
So,
man,
ja, genau. Eine alte Oma, die gerade noch bettlägerig ist und kaum einen Stift halten kann, soll 20 Anträge machen, um ihr Pflegegeld zu bekommen, um eine Halbtagskraft zu bekommen, die dann mal vor ihr vorbeischaut und die Toilette leert. Ja, ich sehe, wer bedürftig ist, kriegt.
Ja, aber wenn du es vergleichst mit anderen Ländern, in denen es gar keinen Sozialstaat gibt, in denen das in den Familien aufgefangen wird oder gar nicht. Also es gibt in Deutschland eine Struktur eines Sozialstaats, der den Bedürftigen hilft. Also wie gesagt, da kann man, wie das ausgestaltet ist, da kann man sicherlich ganz lange drüber streiten und ganz viel verbessern, aber es existiert ja noch.
Ja, es ist schon gut, es ist verbesserungswürdig, und natürlich gibt es andere Orte, wo es schlimmer ist. Aber das Argument finde ich dann immer ein bisschen dünn,
ja,
zu sagen, es gibt immer noch andere, wo es schlechter ist. Weil das kann man auf alles anwenden. Es gibt immer irgendjemanden, dem es dreckiger geht.
Ja, natürlich. Aber es gibt halt eben Länder ohne soziale Sicherungssysteme und Länder mit. Und Deutschland ist eins mit. Also das meinte ich ja nur, weil es gibt diese krassen Einzelbeispiele, aber in der Regel bekommt derjenige, der gar nichts hat und arbeitslos wird und seine Wohnung verliert, der kann sich irgendwo hinwenden und kriegt dann was, dass er nicht hungern und nicht frieren und nicht auf der Straße schlafen muss.
Ja, grundlegend in Deutschland muss niemand wirklich, obdachlos werden und Hunger leiden, weil er kriegt irgendwie irgendwas vom Staat schon.
Okay, also das waren wir nur grundsätzlich, das so festzustellen. Also dass auch daran ganz viel Kritik gibt, wie das jetzt derzeit gehandhabt wird, ist ja klar. Ja. Micha, meinst du, dass das realistisch wäre, so ein bedingungsloses Grundeinkommen? Finanziell, ist das finanzierbar?
Grundlegend würde ich sagen, ja. Im Kapitalismus würde ich sagen, nein. Weil der Kapitalismus ist ja gewinnorientiert, und dieses Grundeinkommen ist ja kein Gewinn, es ist ja ein Verlust. Und dementsprechend wird sich der Kapitalismus dagegen wehren, also es ist nicht realisierbar. Hätten wir ein anderes System? Vermutlich. Aber ich frage mich nicht, welches andere System, da kenne ich keine Antwort drauf.
Hätten wir einen Sozialismus, bräuchten wir gar kein Grundeinkommen.
Auch, ja.
Okay, also du siehst es von den Zahlen her, volkswirtschaftlich siehst du es schon, aber die Lobby ist nicht da sozusagen. Die kapitalistischen, was sind das, wer ist das, wer wehrt sich da? Also,
na, die viel haben.
Die Besitzenden werden sich wehren dagegen.
Genau, weil die viel haben, wollen es natürlich nicht abgeben, oder die wenigsten davon. Es gibt natürlich auch da Einzelbeispiele, die dann sagen, klar, ich mache 100 Millionen im Jahr, 10 Millionen spende ich. Gut, aber die wenigsten machen das ja.
Ja. Ist dann halt die Frage, was denen weggenommen werden würde, sollte es ein bedingungsloses Grundeinkommen geben. Michael aus Oberhausen ist auch in der Leitung. Vielleicht hat er auch eine Rechnung. Michael, ich danke dir.
Ja, kein Problem.
Bis dann, tschüss.
Schönen Abend noch.
Micha vorhin erst im Interview von meingrundeinkommen.de, jetzt der Micha aus Spandau und jetzt noch ein Michael aus Oberhausen. Ihr seid ja kreativ mit euren Vornamen hier. Hallo nach Oberhausen.
Ja, das waren meine Eltern dann schuld. Abend. Also für mich ist das Grundeinkommen eine logische Konsequenz. Ich weiß gar nicht, warum es so viel Gerede darum braucht, um zu erkennen, dass es eigentlich die ideale Lösung ist für unsere sozialen Probleme.
Weil man, glaube ich, ganz ehrlich sagen muss, was tatsächlich auch ökonomisch dabei rauskommt, kann niemand wirklich genau absehen.
Geld ist nicht das Einzige im Leben und schon gar nicht der Mittelpunkt. Im Mittelpunkt steht die geistige und die körperliche Gesundheit der Menschen. Artikel 1 des Grundgesetzes brauche ich gar nicht zitieren. Hm. Ja, da steht also nichts von, das Geld wird vergöttert. Also pflichtmäßig. Womit ich große Schwierigkeiten habe, ist, wenn ich die BGE-Kritiker höre, die also mit irrationalen Argumenten kommen, die zeugen von Unaufgeklärtheit, von Missgunst. Ich stelle selten fest, dass jemand den Paroli bietet und also die Sache aufklärt, wie sie wirklich ist.
Naja, leider. Also ich denke, dass es ein menschliches Bedürfnis ist, eine gewisse finanzielle, ökonomische Sicherheit zu haben. Wir leben in einem Land, wo das für sehr viele nach dem herrschenden System gegeben ist. Ob wir damit glücklich sind oder nicht, ist ja dann erstmal eine andere Frage, aber es ist für die allermeisten gegeben. Dieses Modell würde ganz viel davon auf den Kopf stellen und dass es da natürlich eine Angst gibt, dass man womöglich das verliert, was man hat und gar nichts Adäquates dafür wiederbekommt. Das ist ja menschlich verständlich.
Wo kommt diese Angst her von denen, die zurzeit, denen es mittelprächtig oder sogar gut geht, wo kommt die Angst her, dass sie mit einem Grundeinkommen verlieren würden? Irrational, würde ich sagen.
Warum meinst du irrational? Was glaubst du, was passieren würde? Also warum ist das für dich so ein positiver Entwurf?
Ich sehe wie bei keiner anderen Reform eine enorme Verbesserung aller Menschen quer durch die Gesellschaft in allen Lebenslagen, gesundheitlich. Es gibt ein Experiment aus Kanada, das hat Ende der 80er Jahre stattgefunden, Ende der 70er Jahre in Dauphin, Kanada. Dort wurde auch festgehalten, wie die Menschen sich gesundheitlich entwickelt haben. Und da hat eine Professorin die Akten, die dann, weil das Experiment vorzeitig beendet wurde, aus finanziellen Gründen, die Akten aus dem Keller geholt und sich zwei Jahrzehnte später durchgeschaut und festgestellt, dass der Bedarf der Leute, die Gesundheitsvorsorge in Anspruch zu nehmen, erheblich zurückgegangen ist, aufgrund der Sicherheit, die die Leute erfahren haben durch ein verbessertes Sozialsystem. Das sind Indikatoren dafür, dass wir sollten uns das angucken, denn Geld ist nicht alles. Selbst wenn es wird viel über die Finanzierung gesprochen, selbst wenn die Finanzierung ungünstig sein sollte, was ich eigentlich nicht glaube, aber selbst wenn sie ungünstig sein sollte und wenn wir zu dem Schluss kommen, wir müssten eigentlich ganz schön was draufzahlen, würde ich sagen, am Ende ist die Lebensqualität, macht das um ein Vielfaches wett.
Ja, was heißt draufzahlen? Also ich meine, die Volkswirtschaft muss ja funktionieren. Auch mit einem bedingungslosen Grundeinkommen. Also das muss irgendwie nachgewiesen sein oder es muss einen positiven Entwurf dazu geben, dass es trotzdem funktioniert. Denn auf die Dauer draufzahlen, das geht ja nicht. Also es kann ja nicht Grundlage sein.
Nee, auf die Dauer draufzahlen, es geht ja nicht darum, also es geht nicht um die Zahl, die jeder Mensch zur Verfügung hat. Ich komme nicht drum herum, es zu erwähnen. Ich habe mir das rausgesucht. 10% der wohlhabendsten Leute in Deutschland besitzen 2/3 des Gesamtvermögens. Das muss mal erwähnt werden.
Ja, das musst du, sag das mal nochmal, das musst du dir mal reinziehen. Das
ist die untersten 30%, jetzt rate mal, wie viel die sich teilen. Von den 100% zur Verfügung stehenden Vermögen teilen sich die untersten 30% 1,6%. 1,6%. Davon von den 30%, da sind viele, die haben Schulden, die haben noch nicht mal irgendein Vermögen.
Ja, die haben Minus.
Ich möchte nur etwas anderes ansprechen, wenn ich darf.
Aber an der Stelle, weil also ich finde, auch wenn man diese Zahlen hört, dann wird so diese Argumentation, dass wer will, der kann ja auch und die wollen auf der faulen Haut liegen und so, wird so ein bisschen brüchig, weil so viele können das gar nicht sein, die nichts anderes wollen, als bis Mittag schlafen und den ganzen Tag Fernsehen gucken. Das kann ja gar nicht sein.
Wenn ich das höre, dann fällt mir immer eins ein, das möchte ich bei der Gelegenheit, wo ich jetzt hier im Radio sprechen darf, möchte ich das gerne mal ansprechen. Was geht es mich an, wie ein anderer sein Leben führt? Beziehungsweise für alle, die gegen das BGE sind, die Frage, welche Nachteile würdet ihr bekommen, wenn der andere macht, was er möchte? Es gibt ein Schlüsselargument, warum ich für das BGE bin. Und zwar, Sie haben doch, oder alle Zuhörer auch, fast täglich, von menschlichen Tragödien, von Eskalation, von körperlicher und sexueller Misshandlung gehört. Das geht quer durch die Gesellschaft. Das ist leider ein fester Bestandteil der Gesellschaft geworden. Das ist ein willkommen einer, also für die großen Zeitungen an sich eine willkommene Schlagzeile, dass immer da ist was Furchtbares passiert, da ist was unglaublich Furchtbares, Tragödie, Schicksalsschlag. Ich würde behaupten, das hat zumeist ein finanzieller Hintergrund, dass die Leute sich so dermaßen kriminell entwickelt haben, weil einfach die Finanzen es nicht hergeben, ein gesundes Leben zu führen. Ein gesunder Mensch macht sowas nicht.
Ja, ist natürlich jetzt ein sehr gewagter Schritt zu sagen, wenn ich das jetzt mal weiterführe oder umkehre, mit einem bedingungslosen Grundeinkommen würde zum Beispiel auch die Anzahl sexueller Übergriffe abnehmen. Also das ist ein bisschen eine hakelige Argumentation, weiß ich nicht. Da spielen ja, glaube ich, noch viele andere Faktoren auch noch.
Die Leute, ja, sicher, ganz bestimmt, das ist ein komplexes Thema. Der Grund, warum sich Leute so auf die schiefe Bahn führen lassen, würde ich sagen, ist in den allermeisten Fällen ist finanzieller Natur. Ich gebe es zu, ich komme aus einem sozialen Brennpunkt, bin also in einem sozialen Brennpunkt aufgewachsen. Und alles, was ich beobachtet habe, auch in den 10 Pflichtschuljahren, da ist eine Menge, wahnsinnig viel Aggression herrscht rum. Und die Aggression aus meinem nahen Umfeld, aus meiner Familie, wie auch aus Nachbarschaften, die ich beobachten konnte, bei Freunden, bei Schulfreunden, in deren Familien, alles finanzieller Natur. Die kommen mit dem Geld nicht aus. Und was machen Leute, die keine Luft mehr zum Atmen haben? Also man kann einen Kessel versuchen, dicht zu machen. Man kann ein Ventil anbringen, das einen höheren Druck aufhält. Klar. Aber irgendwann explodiert der Kessel.
Ja, das würde dann aber heißen, dass Leute, die über ausreichend Geld verfügen oder sogar über sehr viel, die eine gewisse Absicherung dadurch empfinden könnten, dass die also dann vernünftiger handeln und besser handeln. Und das ist ja auch nicht unbedingt so zu beobachten. Also die kaufen dann irgendwelchen Schrott und fliegen um die Welt und tun dem Volk oder der Weltbevölkerung ja nicht zwingend Gutes damit.
Ich sehe grundsätzlich einen sehr großen Unterschied. Man sieht sofort an Menschen an, ob er aus einer wohlhabenden Familie kommt oder aus einem sehr ärmlichen Gegend. Also die Wahrscheinlichkeit, dass jemand unadäquate Lebensstrategien entwickelt hat im Laufe der Zeit, ist bei einem, der aus einer sehr armen Familie kommt, ist einfach höher. Da würde ich aber auch gerne auf den individuellen Fall schauen, weil bei den Wohlhabenden, die sich wirklich menschenverachtend verhalten, da müsste man gucken, wie ist das zustande gekommen.
Ja, gut, also so schwarz-weiß meinte ich es auch gar nicht, sondern ich meinte nur, dass diese Schlussfolgerung so auch nicht 1:1 funktioniert, dass wenn man den Leuten nur einen gewissen Rahmen gibt, in dem sie sich materiell sicher fühlen können, dass sie dann eher dazu neigen, Gutes zu tun. Also auch, wie gesagt, mit einem größeren finanziellen Verfügungsrahmen kann man viele Dinge tun, die der Gemeinschaft nicht unbedingt was nützen.
Der Gemeinschaft, es geht nicht hauptsächlich, das heißt eigentlich, der Gemeinschaft kommt es ja zugute, wenn es im individuellen, wenn es dem Individuum gut geht. Das ist für die gesamte Gemeinschaft gut. Anders ausgedrückt, wenn ich satt bin, dann brauche ich nicht neidisch sein auf jemand anderen, der zu wenig hat. Dann kann ich ihm das gönnen. Wenn ich aber selber am Hungertuch nabe, dann, ich meine, jeder hat so irgendwie die Vorstellung, erst ich und dann die anderen. Ja gut, dann mit Grundeinkommen ist jeder erst ich. Dann ist jeder hat die Mindest, wir sprechen ja nicht über Luxus, so wie in der Politik das häufig lächerlich gemacht wird. Das ist doch kein Luxus. Das gönnt den Menschen doch das Leben.
Die wollen doch nur Michael, leben. Michael, um so ein bisschen konkreter zu werden, da du dich ja anscheinend damit beschäftigt hast und das für dich eine gute Sache ist, erstrebenswert ist, von was für einer Summe gehst du aus bei dem, was du so gelesen hast, was du für realistisch hältst? Weil das ist ja wichtig, wenn jetzt Leute darüber nachdenken, irgendwie bedingt, will ich das nicht, was soll das eigentlich und so, wie viel hätten wir denn was fändest du realistisch?
Also es gibt Überlegungen, mit einem kleinen Grundeinkommen anzufangen, der eigentlich nicht zum Leben reicht und das dann jährlich zu steigern. Das ist für die Leute, die also eine vorsichtige Transition haben möchten, ist es vielleicht gar nicht so schlecht. Ich würde sagen, eine der Regeln des Grundeinkommens ist ja, dass es bestimmte Bedingungen erfüllen muss. Und wenn die Lebenshaltungskosten teurer werden, muss es regelmäßig angepasst werden. Zurzeit würde ich sagen, 1.000 Euro ist gar nicht so schlecht, weil Sozialhilfeempfänger, also Hartz-IV-Empfänger, Arbeitslosengeld-II-Empfänger bekommen mit Miete ungefähr 800 Euro.
Oh, kommt drauf an, wo sie wohnen und leben, aber aha.
Ja, genau, wegen der Wohnung, ne? Dazu kommen dann, man sagt so 200 Euro für die Krankenversicherung, also sind es dann schon 1.000. Das wird als sehr knapp berechnet. Also man kann so gerade damit überleben in unserer Gesellschaft. Na gut, wenn wir einen Pakt mit der Gesellschaft abmachen und sagen, lasst den Leuten, die es nicht fertig bringen auf dem Arbeitsmarkt, der immer schwieriger wird, lasst den Leuten ihr Leben und gebt ihnen ein Mindesteinkommen, ein Grundeinkommen. Die wollen doch keine Luxusreisen. Ja? Die müssten sich mit dem Geld begnügen. Da kann man auch nicht großartig auf seine gesundheitlichen Bedürfnisse achten. Ja, da gibt es auch Ausarbeitungen, dass die Wohlhabenden im Schnitt 15, 16 Jahre länger leben, weil sie sich einfach eine bessere Gesundheitsversorgung leisten können. Aber wenigstens das Leben, das nackte Leben, das sollten allen Menschen. Was passiert denn? Frag mal die BGE-Gegner, was passiert denn, wenn du Menschen unter Druck setzt, unter Existenzangst, vorsätzlich in einer Überflussgesellschaft wie unserer? Was passiert mit den Menschen?
Na gut, vorsätzlich, das geht immer davon aus, dass es irgendwen gibt, der mit einem Masterplan die Geschicke so steuert, eins zu eins. Also
nur die Wirtschaft steuert aber ganz schön.
Also, so, ja, aber wer ist die Wirtschaft? Ne?
Die hat das Sagen.
Die Wirtschaft sind ja auch ganz schön viele.
Ja, das heißt nicht zum Wohle des deutschen Volkes, das heißt zum Wohle der deutschen Wirtschaft, ganz eindeutig.
Ja, aber ich glaube, es ist nicht so schwarz-weiß. Also ich weiß, was du meinst, wenn du sagst, dass Leute vorsätzlich unter Druck gesetzt werden in einer Überflussgesellschaft, in der das eigentlich nicht nötig wäre, aber das ist nicht alles, was mit Leuten passiert. Leute werden auch gut ausgebildet und bekommen eine gute Schulbildung und verfügen über eine anständige Gesundheitsversorgung in vielen Fällen und so, ne? Also das ist ja, es ist einfach, es ist so ambivalent.
Ja, eine Frage, fehlt es dir persönlich an irgendetwas, was du gerne hättest, aber nicht bekommen könntest, wenn du es finanzieren könntest?
Auf keinen Fall, mir
das
nicht.
Heißt,
aber ich bin auch Moderator im öffentlich-rechtlichen Rundfunk und arbeite nicht als Krankenpfleger.
Ist das jetzt positiv oder negativ?
Naja, das heißt, es ist eine Berufsgruppe, die jetzt nicht unterdurchschnittlich viel zur Verfügung hat. Insofern hätte ich da jetzt leicht reden, wenn du mich persönlich fragst. Ich glaube, es gibt schon viele, denen was fehlt, obwohl sie Vollzeit arbeiten.
Ja, ich meinte es nicht über die Verfügbarkeit der finanziellen Mittel, sondern über die Verfügbarkeit der Güter, wenn du das Geld hättest.
Ach so.
Es gibt ja alles, es ist ja nicht so, dass du sagen musst, Mensch, das müsste es aber noch geben, das müsste hergestellt werden. Das können wir nicht, weil es so viele Faule gibt. Hm. Also müssen wir die schubsen, wir müssen sie zwingen. Was ja eigentlich dann Versklavung
ja,
ist.
Klar.
Das müssen
sie ja, alle BGE-Gegner. Weiß ich nicht, nee, aber also klar ist das, da stimme ich persönlich dir jetzt zu, dass wie dieses Anreizsystem funktioniert oder dieses Zwangssystem funktioniert, das ist teilweise unwürdig, ja, aber wenn wir schon sagen, wir leben in einer Solidargemeinschaft, was das ja am Ende dann bedeutet, so, dann haben aber die anderen auch die Verantwortung dazu, sich solidarisch zu verhalten und nicht asozial und nicht nur ich.
Verantwortung ist gut, aber nicht vergessen, dass BGE bedeutet aber auch eine Freiwilligkeit, sich zu beteiligen. Meiner Meinung nach fängt erst der Wunsch, sich zu beteiligen, an, wenn der Zwang wegfällt. Das ist auch etwas, was ich im Laufe des Lebens beobachten konnte, zigmal. Auch die Leute, die sagen, ich will keine Schmarotzer finanzieren, ja, brauchst du doch nicht, dann lass es doch. Es zwingt dich ja keiner. Ja, also es gibt, ich weiß auch gar nicht, ich kann mit dem Begriff Schmarotzer eigentlich gar nichts anfangen. Hm. Das ist so an den Haaren herbeigezogen. Es ist irgendwie ein künstlich aufgebautes Feindbild von den Leuten, die selber unzufrieden sind mit ihrem Leben. Und dann, na, da kann man ja draufhauen. Hier die 10%, die ich gerade angesprochen habe, ja, 2/3 des Gesamtvermögens. Warum richten sich die Leute nicht auf diese? Weil wer kann denn Millionen Einkommen rechtfertigen? Das kann man gar nicht rechtfertigen. Das wäre wie eine Putzfrau, okay, du bekommst deinen Lohn, aber wenn du jetzt pro Tag das 10-fache an Leistung bringst, bekommst du das 10-fache an Lohn. Da kann die Frau, das hat die gar nicht, so viele Stunden hat der Tag gar nicht. Und wenn du, wie intelligent kann ein jemand sein, der ein sehr, sehr hohes Einkommen hat? Ja, man sagt ja immer hier, die Manager, so und so viele Millionen pro Jahr Ausschüttung. Wie nützlich für die Gesellschaft kann so ein Mensch sein? Der muss ja auch mal ein Privatleben haben.
Aber Michael, um beim Thema zu bleiben, würde sich denn durch das bedingungslose Grundeinkommen, würde sich doch daran nichts ändern? Denn die Unterschiede würden ja gleich bleiben. Also denn das bekommen ja alle.
Da würde sich enorm viel ändern. Denn das Vermögen der Oberen ist aufgebaut auf die Versklavung der unteren Schicht. Oben würde kein Geld kriegen, wenn die Unteren sich nicht bücken würden oder gezwungen werden, sich zu bücken. Mhm. Ja, es geht ja, du kannst ja den Menschen die Pistole an die Stirn setzen, weil entweder oder.
Aber
ja,
du machst das. Du willst den Kapitalismus abschaffen?
Nö, den Kapitalismus nicht. Also für jeder. Es wird sehr viele Leute geben, die heute gegen das BGE sind, wenn es die Einführung geben sollte, die sich, die froh sind, entspannter sich ihren Lieblingsjob aussuchen zu können, anstatt jetzt so unter Druck zu sein. Frag mal, wie viele Studenten, ja, die versuchen, sich ihr Studium zu finanzieren, die sich über Wasser halten und die irgendwie hinten vorne, wo es nicht finanziell reicht, wie froh die wären. Ja. Hätte es ein Grundeinkommen vor 10, 20 Jahren schon gegeben.
Also wenn ich vielleicht zusammenfassen darf, dir ist nicht klar, warum diese Gesellschaft oftmals ökonomisch so grausam funktionieren muss, warum sie so knallhart sein muss.
Wir haben es nicht nötig.
Und ein bedingungsloses Grundeinkommen würde im Prinzip diese Sache zumindest entschärfen.
Ein BGE würde Sachen zutage bringen, an die die Leute heute noch nicht denken. Ja, ich sage nur die Gesundheitssituation. Das ist ein Punkt, eine Facette von vielen.
Vielen Dank, Michael, für diese sehr anregende Diskussion mit dir. Schönen Gruß.
Ja?
Tschüss. Michael aus Oberhausen, ganz klarer Verfechter des bedingungslosen Grundeinkommens. Und er hat, glaube ich, sehr, sehr deutlich gemacht, warum er das so sieht. Wie seht ihr das denn?
Fritz.
Hendrik Schröder.
Blue Moon.
Die zwei Sprechstunden.
Das bedingungslose Grundeinkommen wird diskutiert in dieser Sendung unter 0331 70 97 110. Lade ich euch ein, anzurufen und zu erzählen, ob ihr es Quatsch findet, ob ihr das gut findet, ob ihr glaubt, dass es Kräfte in der Gesellschaft freisetzen würde, so wie der Michael aus Oberhausen das gerade gesehen hat, dass es unsere Gesellschaft positiv revolutionieren könnte. Er ist da ja wirklich relativ weit gegangen, welche Effekte er sich davon versprechen würde. Seid ihr eher kritisch? Seht ihr es als Spinnerei? Glaubt ihr, das wird niemals funktionieren? Was haltet ihr vom bedingungslosen Grundeinkommen? John aus Friedrichshain, hi.
Ja, hallo.
John, was denkst du?
Ich muss mal, ich bin erstmal gegen das BGE und aus ganz rationalen Gründen. Und zwar, wir haben von vielen Vorhörern hier oder Vorrednern gehört, es gibt immer Leute, die mit dem BGE beflügelt werden könnten und so weiter und so fort. Man muss mal auch gerade in der Sendung heute zugrunde halten, dass das BGE ist bedingungslos. Also das heißt, jedem Deutschen oder jedem in diesem BGE Sozialgemeinschaft würde das zukommen. Auch jedem Topverdiener würde das zukommen. Und damit gäbe es nur eine neue Grundeinkommenslinie. Ja, und wenn man jetzt, wie wir vorhin gehört haben, vor 10 Minuten, die Mieten, kann sich da auch nicht mal wieder eine Wohnung leisten, wenn man das BGE gäbe. Was würde passieren mit Mieten, wenn jeder 1.000 Euro oder 800 Euro mehr im Monat hat, die Mieten würden genau um diesen Satz steigen. Mehr würde nicht passieren. Also das ist einfach nur totaler Quatsch.
Das heißt also, die neue Nulllinie wäre dann bei, bleiben wir mal bei diesen 1.000 Euro, die Michael vorhin genannt hat, die er realistisch
plus
fände.
1.000 Euro,
also 1.000 Euro plus alles, was wir jetzt hätten, wäre dann 1.000 Euro mehr. Also es würde einfach nur 1.000 Euro nach oben gehen.
Also der Gesamtwarenkorb. Statt 3.000 Euro kosten, aber natürlich würde alles einfach nur steigen, weil die Geldmenge, die im Umlauf ist, weil woher soll das Geld kommen? Es kommt einfach nur die Bundesbank müsste das im nationalen Kontext vom BGE einfach nur drucken, die würde das einfach ausgeben, an jeden Bürger dann 1.000 Euro und rausschmeißen und was hätte man davon? Einfach nur eine höhere Geldmenge ohne entsprechenden Gegenwert? Ja klar.
Also so habe ich es nicht verstanden. Also ich habe es ja so verstanden, dass dadurch, dass man ja alle anderen Institutionen, die jetzt dieses Geld verteilen, was ja da ist, was ja an irgendeiner Stelle erwirtschaftet wird, das schafft man ja alles ab. Und dadurch, dass man das alles einspart, diesen kompletten institutionellen Überbau, diese Behörden, ja, alles, was das verteilt, Bedürftigkeitsprüfungen, Kindergeldprüfungen, bla und so, das gibt es alles gar nicht mehr, sondern es gibt nur noch eine Stelle, die das, also so habe ich es verstanden, die das zuteilt. Warte mal, und dann, ich fand es ganz interessant, dich durchaus deine Argumente vortragen lassen, nur mal, dass der ehemalige Thüringer Ministerpräsident Althaus, der hat mal so eine Rechnung aufgemacht, der ist von 800 Euro ausgegangen. Und sagt, der Sozialstaat kostet jetzt mit allen Sozialleistungen, die es gibt, 735 Milliarden Euro. Und wenn man jedem 800 Euro im Monat geben würde, dann würde das nur 535 Milliarden Euro kosten. Sagt er, findet man so bei Wikipedia. Also ich bin auch kein Volkswirt, aber ich fand es ganz interessant, dass er sich offensichtlich von verdienten Politikern das so aufschlüsseln lässt, dass es nicht komplett hanebüchen wäre ökonomisch, weil das Geld würde ja nur anders verteilt, das würde ja, müsste nicht neu gedruckt werden, oder?
Dann können wir, glaube ich, nochmal zwei Argumente dazu. Unter Wikipedia eben, wie du gerade sagst, und unter BGE hast du durchaus bei 800 bis 900 Euro BGE pro Monat pro Person nicht 500, sondern 787 Milliarden Euro Kosten pro Jahr. Kannst du nochmal nachschauen.
Mach ich.
Du hast gerade eine Bedingung gestellt. Bedingung hieße, alle anderen eben bedingten Einkommen des Sozialstaats, also Sozialtransfers, würden abgeschafft. Aber das bedingungslose Einkommen sagt ja vom Namen her bedingungslos. Also wir schaffen eben nicht die Bedingung, als andere abzuschaffen, sondern es wäre ein weiteres Basiseinkommen, wovon ja viele eben rechnen. Gerade auch die viele Vorhörer und Redner, die sagen, oder die angesprochen werden durch, was kann ich mit dem Geld machen zusätzlich? Ich kann mich frei fühlen, kann neue Ideen ausarbeiten. Mhm. Genau die würden ja dann eben vom BAföG zum Beispiel oder auch vom Kindergeld und von dem ALG II, was teilweise beziehen würden, das würde ja alles wegziehen. Das ist ja eine Bedingung. Und ein bedingungsloses Einkommen sagt ja eben bedingungslos. Also du kannst nicht sagen, ich schaffe die Bedingung, setze sämtliche Sozialtransfers aus, um dann das Einkommen jetzt rauszugeben als neuen ALG-2-Satz oder neuen.
Ja, aber anders kann es ja nicht funktionieren. Also du kannst ja nicht den Sozialstaat mit einem so lassen, wie es ist, plus das bedingungslose Grundeinkommen. Das wird ja nicht. Also das soll das ja schon ersetzen. Also es ist sozusagen, es ist nicht mehr an Bedingungen. Dein Existenzminimum ist nicht mehr an Bedingungen geknüpft. Du rennst jede Woche zum Hartz-IV-Amt und beweist denen, dass du irgendwie ja noch neue Socken brauchst, so, sondern du kriegst es einfach und dafür kriegst du aber auch nicht mehr. Und auch, weißt du, sondern das ist das, was du immer kriegst. Damit kannst du rechnen, aber es gibt auch nichts mehr darüber hinaus.
Das ist ein Konzept des BGE, eines von denen. Wie du sagst, dass man das andere streicht, also doch die Bedingungen schafft, um ein BGE zu schaffen. Und das zweite Konzept ist einfach, dass das Nulllinie herunterzusetzen, also unter den bedingten Leistungen. So, und jetzt stell dir mal vor, du hast also einfach, sagen wir mal, einen Studenten von keine Ahnung, 20 Jahren, lebt in der WG und du hast aber auch eine alleinziehende Mutter mit zwei Kindern, so, und dem wird das Kindergeld gestrichen und du musst auch mit dem gleichen BGE-Auskommen, wie zum Beispiel der Student.
Ja.
Und da ist dann natürlich auch ein soziales Missverhältnis. Also,
finde ich eine interessante Frage. Ist das eigentlich gerecht? Ist das eine Form von Gerechtigkeit? Jetzt ist die Frage, wenn die Kinder das auch bekommen, dann hat ja immer noch jede Person im Haushalt sein Existenzminimum.
Ne? Hat ein Fünfjähriger oder Zweijähriger, der momentan nach Körben und nach Kindergeld bemessen wird, nach Kindergeldanteil, den es am Monat gibt, glaube ich, 160, 170 Euro im Monat momentan, hat er den gleichen BGE-Anspruch wie jemand, sagen wir mal, unser Student, 20, hat er nicht. So, und da müsste sich gleich
der Sonne,
also hat das, er nicht, kann er nicht ja, haben.
Kann er nicht.
Und da müssen es gleich der Sonderregeln geben, ja, die dann das BGE wieder beschneiden. Und dann kommen wir gleich wieder in Klausel, die wir in unserem Verfahren Finanz- und Steuerrechte momentan auch haben.
Warum also, könnte man nicht sagen, jeder, also auch Minderjährige?
Ja, jeder, wenn wir bei jedem sind, dann haben wir, wie gesagt, laut dem von dir zitierten Wikipedia-Artikel gleich wieder 787 Milliarden Euro erstmal Grundkosten, die erstmal irgendjemand stemmen muss. So nicht die 535 oder so, sondern 787 Milliarden Euro. Und das ist fast eine Billion, die der Staat im Jahr aufbringen muss, von denen, die dann auch super fleißig immer noch sind, trotz des BGE. Kommen wir dann, wie du auch einleitend sagtest, zu Beginn des gesamten Themas. Du möchtest dich auch über die Finanzierbarkeit unterhalten. Und bei der Finanzierbarkeit, glaube ich, da hört es dann einfach immer auf beim BGE.
Ja. Also übrigens, ich habe das jetzt nochmal nachgeschaut und das ist natürlich hier so ein Wikipedia-Eintrag, der erfunden sein kann, aber da steht, nach dem Althaus-Modell entstünden dem Staat nach Angabe von Althaus jährlich Kosten in Höhe von 583 Milliarden Euro. Da redet man von 800 Euro brutto für jeden, abzüglich 200 Euro für eine Basiskrankenversicherung. Nach Althaus, warte mal. Und er sagt, das heutige Sozialsystem kostet nach Angaben von Althaus den Staat derzeit 735 Milliarden. Also weil du immer meinst, dass diese 785 oder so, kann ja sagen, dass die stimmen. Ich sage nur, wenn der Wikipedia-Artikel zitiert es so.
Okay. Dann müssten wir, glaube ich, Herrn Althaus anrufen und fragen, wie das finanzieren soll, oder?
Ja, er würde sogar mit uns darüber reden.
Ja, also wir haben vor ein paar Jahren schon diese Mindestlohndebatte auch schon gehabt, die haben wir ja öfter, dass wenn man bedingungslos Mindesteinkommen hat, pro Stunde von 8, 10 bis 12 Euro, gäbe es den gleichen Effekt nach diversen Forschung, dass man einfach auch nur die Nulllinie nach oben zieht aus der arbeitenden Bevölkerung. Jetzt haben wir ja also die nicht arbeitende Bevölkerung auch noch mit dazugezogen. Würde einfach nur, gäbe es eine Preissteigerung, weil einfach die Geldmenge muss erhöht werden, die sind umlaubefindlicher. Ja. Die Prämisse, die du stellst, ist ja, dass sämtliche sonstige Leistungen vom Staat eingestellt würden.
Genau.
Aber die gibt's ja, aber die Prämisse hast du ja gesagt. Und die Prämisse ist einer der wenigen Modelle, über die man überhaupt sprechen kann. Aber das BGE, bedingungslose, stellt ja gar keine Prämissen, sondern weil es eben bedingungslos ist.
Aber das bedingungslos meint ja in diesem Fall, dass es keine Bedingungen an die Person stellt, die das bezieht, sondern es bezieht einfach jeder.
Genau.
Also, dafür steht doch das bedingungslos. Mensch, bedingungslos steht ja nicht dafür, dass wir lassen, also ist doch klar, dass man das nicht einfach hinzufügen kann, dass genau. Das nicht tragbar ist, sondern dass man an anderer Stelle das dann da auch was wegnehmen muss.
Jeder Mensch öffnet ein Konto bei irgendeiner Bank. 0 Euro. Ja? Nichts, passiert nichts, kein Kredit genommen, nichts eingezahlt, 0 Euro. Hm. Jeder Mensch hat auf einmal 12.000 oder 10.000 oder 20.000 Euro auf der Bank drauf. Was passiert denn dann? Können sich alle mehr kaufen davon? Ist doch unlogisch.
Naja, wenn man davon ausgeht, dass dieses Geld sowieso erwirtschaftet wird, nur bisher anders verteilt, dann wäre Wohin das verteilt? Ja so, dass die Kaufkraft gleich bleibt. So. Das wäre ja dann nur eine andere Verteilung.
Wohin soll es verteilt werden? Warum sollte es jemand verteilen? Wohin?
Ja, ich habe nicht bedingungsloses Grundeinkommen auf den Unterarm tätowiert. Ich nenne dir nur... Ja, ich logische Überlegung.
Du nennst nur die Überlegung der Gegenseite, die gerne eine Verteilung hätte in ihre Richtung. Na?
Ich kann dir nicht folgen. Sag nochmal. Entschuldige.
Ja, weil du gerade sagst, du hast in dem BGE nicht Unterarm tätowiert. Es geht ja gerade um Verteilung. Verteilung, na klar, nach Verteilung brüllen alle, die sich gerne in ihre Richtung verteilen lassen würden. Innerhalb des sozialen Gemeinschaft. Ja, und klar, dass es gibt sicherlich viele Hörer oder auch einfach viele Unterstützer des BGE, die sich gerne etwas zu sich verteilen lassen würden. Wie viele davon gibt es, die sich etwas gerne verteilen würden? Hm. Also nach außen hin. Es verteilen genug Einkommensteuerzahler zahlen oder verteilen einfach genug. Hm. So. Dieser ganze Verteilungsmechanismus über die Steuer ist eine ganz eigene Diskussion. Aber einfach nur, wenn jeder von der Verteilung, also selbst die Verteilten und die Verteilenden hätten jeweils immer, jeder hätte einfach 1.000 Euro mehr.
Genau.
Woher kommen diese? Es gibt einmal, wir nehmen einen Darlehensgeber, der sagt einfach, okay, jeder Deutsche bekommt jetzt 1.000 Euro plus. So. Und was hätten wir davon in unserer Wirtschaft, in unserem Wirtschaftskreislauf, wenn jeder sofort 1.000 Euro mehr hat? Pro Monat, jeder, nicht nur die Experimente, ja, die wir auf Blogs haben oder der Einkaufsteiler von meingrundeinkommen.de oder so.
Ja. Ja?
Das sind 6 oder 12 Beispiele, die da hatte. Ja, das sind einfach nur Community-Sachen, da wurde gesammelt, es wurde verteilt in 6, 10, 12 Exemplare. Ja. Die konnten dann aber auf die Masse, also nicht auf Masse, auf alle verteilt. Wer sammelt denn dann für alle? Also all die sammeln denn für den einen?
Ja,
die müssen also, ja auch 1.000 Euro kriegen.
Also ich würde es so verstehen, dass wir ja sowieso bisher in soziale Sicherungssysteme einzahlen und dass dieses Geld dann an Bedürftige verteilt wird. Also
auch in die Rente, wo du vorhin gesagt hast, dass die Rente nicht funktioniert. Na, genau,
so, also das Umlaufzeit. Ich finde, wie gesagt, um das nochmal zu wiederholen, eine ganz spannende Frage bei der Sache ist eine moralische, eine ethische, so ist das überhaupt eigentlich gerecht? Aber das System, also so wie du es benennst, so habe ich es nicht verstanden, sondern wir zahlen sowieso ein in die Sicherungssysteme. Die mehr verdienen, mehr, die weniger verdienen, weniger. Es gibt die Leute, die das in Anspruch nehmen müssen und daran würde sich ja auch nichts ändern. Man würde weiter einzahlen in die Sicherungssysteme, nur sie würden eben anders verteilt. Also das ist jetzt, ich habe das auch gelesen und ich weiß, dass dahinter auch noch ganz andere Rechnungen stehen, dass es weitaus komplexer ist so und komplizierter sein kann und dass es da auch noch andere Modelle und andere Rechnungen gibt oder so. Aber, um das nochmal zu sagen, ich habe es nicht so verstanden, dass jetzt einfach mehr Geld gedruckt wird und dass dann natürlich die Kaufkraft schwinden würde und das Ganze natürlich irgendwann von hinten zusammenbrechen würde. Also so, das wäre ja keine seriöse Überlegung.
Ja, klar. Und wegen der Seriosität, unabhängig woher das Geld käme, auch wenn es von Einzelhandel käme, also auch gedeckt wäre von irgendeiner produktiven Leistung, dann hätte auch wirklich, wenn dennoch jeder der 83 Millionen Deutschen 1.000 Euro mehr im Monat hätte, würden doch, muss das, zumindest der aktuelle Markt, und auch den Markt kann man auch nicht in ein, zwei oder drei Jahren abschaffen, würde auch demnach reagieren und alle normalen Grundbedürfnisse vom Preis her anpassen. Ist doch ganz klar. Und gerade die, die auf den Grundbedürfnissen produzieren, was ist einfach ein Bauer oder Bäcker sein, der Brot oder Getreide produziert, alles oder mögliche, müsste ja auch dann einzahlen in diesen Sicherungskreislauf, die ja diese 83 Millionen Deutsche mit diesen 1.000 im Monat finanziert, muss ja dann auch mehr einzahlen. Ja, es gibt ja auch dieses Modell, dass man 150% Mehrwertsteuer bezahlt, aber nichts anderes mehr.
Genau.
Ja, das gibt's ja auch. Ja. Genau. So, und die müssten also auch mehr zahlen und höhere Produktivitätskosten.
Nee, denn nach dem Modell ja nicht, weil die ja diese ganzen Steuern, die während des Produktionsprozesses schon anfallen, die wären ja weg. Also das Produkt wäre erstmal billiger. Und dann haust du eine andere erhöhte Steuer drauf, die dafür verwendet wird, eben um dieses bedingungslose Grundeinkommen zu finanzieren. Und du wärst aber am Ende bei einem ähnlichen Produktendpreis.
Nach dem Modell gibt es nur noch die Mehrwertsteuer. Es gibt keine andere Steuer,
die man genau, aufbaut. Genau. Also du machst die Mehrwertsteuer horrend, um sozusagen und lässt die anderen Steuern aber weg.
Genau. Also und der Verbraucher hat eine horrende Mehrwertsteuer. Also von seinen 1.000 Euro, die er im 7 Monat mehr hat, muss er auf jedes Produkt eine horrende Mehrwertsteuer zahlen. Was hat er dann davon? Das gleiche wie vorher. Oder?
Also, ich bin kein Ökonom, so ich mache mir nur ein paar Gedanken. Also,
ja,
klar, sind vielleicht unzulänglich. Deswegen.
Ja, ihr habt das ganz gut vorbereitet, du musst es moderieren. Du hast Pro und Contra dabei, ja, absolut. Aber wenn man mal einen Zettel macht, ja, mit 83 Millionen Deutschen, mal 1.000 Euro und dann Bruttoinlandsprodukt und einfach mal auf jedes Einzelprodukt runterrechnet, immer in den Extremen oder in den Extremen einfach Ausbrechern, in den statistischen Ausbrechern, in den Beispielen, wie eben der Blog vorhin. Ja. Es ist immer toll und ganz super soziale Geschichte, aber auf alle gerechnet kann es einfach nicht funktionieren.
Okay, John, ziemlich deutlich geworden, ja. was du ökonomisch davon hältst. Eine letzte Frage. Angenommen, es gäbe eine Rechnung, die dich als offensichtlich ökonomisch sehr Interessierten und auch Belesenen überzeugen würde, fändest du es dann gut?
Die Frage zur Hälfte verstanden. Also nicht jetzt.
Angenommen, es würde wirtschaftlich, es würde funktionieren, es gäbe eine Rechnung, die dich überzeugen würde. Es geht jetzt nur noch um die Frage, wollen wir dieses Instrument oder nicht? Würdest du es dann wollen, wenn es funktionieren würde?
Also da ich ja selber ausschließe, dass es ein Anreiz- oder Beitragsding sein kann, dass wenn jeder ein Tausender mehr oder im Monat hat, auch 500 oder 100 oder einfach nur 50 Euro oder auch 2.000, ist egal. Deswegen lass es kommen, es gibt keine Änderung im System.
Naja, es wäre schon ein anderes Leben, ob man was beantragen muss, ob man dann und dann als bedürftig gilt oder nicht, oder ob man das einfach hätte.
Ja, dann gäbe es sofort natürlich immer, gerade wie wir es in Deutschland haben, Interessenvertretungen, die sofort Ausnahmeregelungen beanstanden wollen würden und es würde genau dem würde auch stattgeben. Von daher, also diese Utopie, die entworfen wird, hat vielleicht einen Tag Bestand und danach würden sofort Ausnahmeregelungen von Ausnahmeregelungen. Alles würde es eh wieder kaputt machen.
Okay.
Also ja, auch Thema Flat Tax 97, 98 oder auch mit Schill, Schill war ja Innenminister, aber Flat Tax Sache, ja, Senator von Hamburg, ist aber so ein bisschen Minister. Ne? Aber diese ganze Flat Tax Diskussion mit 50% Steuern auf alle war ja auch so ein Ding, wäre eine tolle Utopie gewesen, genau wie du jetzt auch sagst, alle sollen das gleiche Grundeinkommen bekommen, kann einfach nicht funktionieren, es kann einfach zu viele Millionen Ausnahmeregelungen, die das alles kaputt machen.
Ja.
Und jeder, auch jeder Hörer wird gleich sagen, ich hätte eigentlich mehr verdient.
Mhm. Also das heißt, dein Abgleich mit der Realität sagt dir bei allen Argumenten nein. Deswegen, meine Frage war ja, angenommen, es würde funktionieren, fändest du es dann ein gutes Instrument? Aber du sagst, nee, es würde gar nicht erst funktionieren, denn es gäbe viel zu viele einzelne Interessengruppen, die, also es würde uns dann wahrscheinlich auch im Entscheidungsfindungsprozess, im demokratischen, politischen wahnsinnig machen, so stellst du es dir vor.
Erst wenn alle betroffen sind, alle begünstigt sind, dann funktioniert es nicht. Sobald du Randgruppen hast, muss Last 80% sein, dann kann es irgendwie auch Finanzierung immer in Frage gestellt, funktionieren, weil dann die Mehrheit gegenüber der Minderheit stellt. Aber sobald alle eben durch bedingungslos betroffen sind, kann es rein rechnerisch nicht funktionieren.
Vielen Dank dafür, John.
Danke.
Schönen Abend. Ciao. Danke, dass du angerufen hast.
Danke.
Tschüss. Meldet euch auch gerne mit euren Pro-, mit euren Kontra-Argumenten. John, also ja, felsenfest davon überzeugt, dass diese Rechnung so nicht aufgehen kann. Ja, dass es also zwangsläufig zu einer Geldentwertung kommen muss, zu einer sinkenden Kaufkraft. Also für ihn überhaupt gar keine Diskussion. Das bedingungslose Grundeinkommen wäre eine Nullnummer, würde am Ende niemandem etwas nützen. Für mich persönlich weiterhin eine Frage, ob das eigentlich gerecht wäre, selbst wenn es ökonomisch funktionieren würde. Wenn ihr Lust habt, da eure Meinung kundzutun, dann macht das gerne in dieser Sendung unter 0331 70 97 110. Anton ist 17 und ruft aus Prenzlauer Berg an. Hallo Anton.
Hallo Henrik.
Vielleicht mal kurz so persönlich gefragt. Stell dir mal vor, du hättest 800 Euro im Monat als bedingungsloses Grundeinkommen. Meinst du, dein Leben würde dadurch besser werden für uns alle? Würdest du der Gesellschaft wirklich mehr geben, sagen wir mal so, oder würdest du dir einfach jede Woche was Schönes kaufen oder öfter in Urlaub fahren?
Also ich fange jetzt an zu studieren und von daher kann ich, glaube ich, zeitlich nicht so viel in dem Moment für die Gesellschaft machen, weil ich mich dann einfach aufs Studium konzentrieren würde. Auf der anderen Seite kann man sagen, die Zeit, auf der man eigentlich arbeiten würde, kann man irgendwie für die Gesellschaft verwenden. Ich wollte noch ein paar Sachen sagen.
In deinem Fall dann aber so, du würdest dich dann, angenommen, das gäbe es jetzt für dich, mehr aufs Studium konzentrieren können, müsstest nicht nebenbei jobben.
Ich müsste mich nicht irgendwie darauf konzentrieren, noch zu jobben oder sowas und kann dann halt so entspannt durchs Studium gehen. Auf was für Ideen man dann noch kommt, irgendwie mit der ganzen Zeit, weiß ich nicht. Aber also es ist, glaube ich, gut möglich, dass einem da irgendwie was Gutes einfällt, was man dann irgendwie macht. Das weiß man ja nicht.
Also in deinem Fall, du hättest auf jeden Fall mehr Kraft fürs Studium und könntest einen größeren Fokus darauf richten, könnte also eventuell was Gutes bewirken.
Genau.
Auch langfristig, auch für alle dann.
Das glaube ich vor allem einfach für viele andere Studenten, die jetzt in Berlin ist ja noch relativ günstig, aber zum Beispiel in München, wo es einfach echt hart ist und dann die Leute schon an ihre Leistungsgrenzen kommen, das dann, glaube ich, auch einfach gesundheitlich macht es total Sinn.
Aber dann verstehe ich nicht, warum jemand, der schon fertig ist mit dem Studium, einen anständigen Job hat, den er mag und sich da nicht hinschleppen muss und dafür auch noch gutes Geld bekommt, wieso der das auch noch oben drauf kriegen soll. Ist das gerecht?
Weil, also der Punkt, das klingt auch schon an, wenn ich einen Job habe, der mir Spaß macht und bei dem ich gut verdiene, dann bin ich schon mal relativ, also das ist ja schon super. Aber es gibt einfach viele, die haben einen Job, den ihnen keinen Spaß macht, wo sie dann viel verdienen, oder sie haben einen Job, der ihnen wahnsinnig Spaß macht, den sie für total sinnvoll erachten, aber total wenig verdienen und sich das eigentlich nicht leisten können. Und da sind wir dann bei den Leuten eigentlich, die für unsere Gesellschaft mit am wichtigsten sind, also Krankenschwestern, dann Feuerwehrmänner hatten wir, Polizisten, sowas alles, dass man sagen kann, man kann auch einen Job machen, der eben nicht so finanziell reizvoll ist, aber den man einfach irgendwie sinnvoll findet.
Aber ist das nicht, das ist ja dann der Ansatz, dann legitimiert man ja irgendwie auch ein bisschen diese Löhne, oder? Also wenn man für eine größere soziale Gerechtigkeit ist, was ja ein hehres Anliegen ist und bei vielen der von den genannten Berufsgruppen ja wahrscheinlich auch wirklich zu verbessern, da muss man ja nicht zwangsläufig fürs bedingungslose Grundeinkommen sein, oder? Weil also nochmal, dass die mehr kriegen, na klar, aber warum auch der Anwalt?
Ja, also eben, weil man dann, wenn es sinnvoll sein soll, dann muss man es für alle machen. Und das ist dann, also du hast ja auch die Gerechtigkeitsfrage aufgeworfen. Ich weiß nicht, ob es gerecht ist, aber es ist, glaube ich, gerechter als das momentane System. Also wenn man sich mal die Hartz-IV-Grundlage anguckt, das soll ja das Existenzminimum nachbilden. Und wenn man dann aber noch diese Sanktionsmöglichkeiten hat, das noch zu verringern, also dass da kein funktionierender Sozialstaat der Leute gesetzlich legitimiert unter dem Existenzminimum leben lässt, sondern dass man dann einfach sagt, also ist mir egal, was du machst, du kriegst jetzt dein Geld und einfach davon ausgeht, macht irgendwie, die Leute werden schon von alleine auf die Idee kommen, was Sinnvolles zu machen. Es war ja ganz am Anfang der Micha von meinem Grundeinkommen, der hatte das auch angesprochen, wir brauchen kreativere Leute und sowas. Und es gibt, unser Wirtschaftssystem basiert ja darauf, okay, ich bringe eine Leistung und kriege dafür Geld. Und das Geld wird sozusagen als Anreiz gesehen, diese Leistung zu erbringen. Und es gibt aber genau ein wissenschaftliches Experiment, das nennt sich das Kerzenproblem.
Kerzenproblem?
Ja, das ist, man kriegt eine Kerze, irgendwie Streichhölzer, Reißnägel und einen Karton. Und man soll das an die Wand hängen, so dass es nicht auf den Tisch tropft, die Kerze, wenn sie abbrennt. Und wenn man jetzt den Leuten Geld anbietet dafür, dass sie das möglichst schnell machen und Leuten kein Geld bietet, dann sind die, die kein Geld bekommen, schneller. Weil es bei kreativen Aufgaben funktioniert es nicht, ist Geld kein Anreiz. Wenn man die so total stupide Aufgaben jetzt den Leuten gibt, irgendwie ich soll jetzt da aschenputtelmäßig sortieren, irgendwie nach Erbsen und was war das andere, Bohnen oder so. Da ja, funktioniert Geld, da sind die Leute auch schneller. Aber wenn es ums Kreative geht, dann bringt das Geld überhaupt nichts, sogar kontraproduktiv. Das heißt, es ist sogar also wirtschaftlich sinnvoll, eigentlich das Geld als Anreizsystem abzuschaffen und zu sagen, okay, macht, worauf ihr Lust habt, weil dann habt ihr einfach, dann seid ihr viel, also auch produktiver und es gibt irgendwie so um die Ecke gedachte Lösungen.
Aber wenn du das Geld komplett als Anreizsystem, also wenn du das ganze Geldsystem abschaffen willst, dann...
Nö.
Also ich dachte, beim bedingungslosen Grundeinkommen geht es auch darum, sozusagen den Sozialstaat in seiner Ausrichtung, in seiner Verteilung neu zu justieren. Aber wenn du sagst, du willst es komplett als Anreizsystem abschaffen, das ist dann ja nochmal 8 Schritte weiter, oder? Oder
ich will es nicht ganz komplett anderes abschaffen. Also ich will nur, dass man irgendwie davon auch mal drüber nachdenkt, was ist denn eigentlich jetzt auch mal wirklich wirtschaftlich für uns sinnvoller? Und dann ist es, glaube ich, also bringt es, ist ja ein Anreiz, so nicht unbedingt das zu arbeiten, was man arbeiten muss, um damit über die Runden zu kommen, sondern das, was man will. Und da sehe ich dann diese 800 bis 1000 Euro, die ermöglichen einem halt das.
Ja, das ist eine interessante Überlegung. Würde es dazu führen, dass es mehr dieser Billigjobs gibt, denn addiert mit dem bedingungslosen Grundeinkommen reicht es ja? Oder würde es dazu führen, dass es weniger davon gibt, weil immer mehr Leute sagen, nö, für den Hungerlohn mache ich nicht diese Schweinearbeit, da müsstet ihr schon mehr hinlegen, denn ich habe da mein Grundeinkommen.
Sagen die Leute auch, nicht nur für den Hungerlohn mache ich das nicht, sondern vielleicht sagen sie, also ein Job, der mir keinen Spaß macht, den will ich nicht machen. Und ein Job, wo ich wahnsinnig viel arbeiten muss, den will ich nicht machen. Und ich, also der mir dann noch keinen Spaß macht und ich mache dann lieber einen Job, den ich irgendwie auch für die Gesellschaft als sinnvoll erachte.
Warum glaubst du daran, dass das nicht dazu führen würde, dass wir in kurzer Zeit in ja, Chaos und wenig lebenswerten Verhältnissen landen, weil die Leute lethargisch, faul und unproduktiv werden?
Also ich gehe einfach nicht davon aus, dass, also meiner Auffassung nach ist es nicht in der menschlichen Natur, faul rumzuliegen, sondern es gibt auch das Bedürfnis, irgendwie was zu machen, zumal eben das, was man irgendwie als sinnvoll erachtet. Auch gegenüber der Gesellschaft oder auch einfach für sich zur Selbstverwirklichung. Ich glaube, man kann eine Zeit lang ganz gut den ganzen Tag im Bett liegen und Fernsehen gucken. Das funktioniert, glaube ich, wunderbar, aber nach ein paar Monaten, vielleicht auch Jahren, ich weiß es nicht, fängt man an zu fragen, was ist denn eigentlich der Sinn davon?
Ja.
Und macht dann irgendwie, fängt dann auch, es reicht ja auch, wenn man sagt, okay, ich verringere jetzt meine Arbeitszeit, das Geld, was ich dadurch verliere, dass ich Teilzeit arbeite, das macht das Grundeinkommen wieder wett und dann kann ich im Endeffekt ohne finanziellen Verlust ehrenamtlich arbeiten. Und habe noch genauso viel Zeit wie vorher.
Ja. Ja, okay, so rum ja, aber wenn man jetzt sagt, man schmeißt den Job oder macht den Job nicht, denn man hat ja sein bedingungsloses Grundeinkommen noch, also wir reden ja von der Grundsicherung, ne? Also es ist kein Geld, mit dem man in Urlaub fahren kann oder essen gehen kann oder irgendetwas übers normale oder übers grundsätzliche Existieren in dieser Gesellschaft hinaus tun kann, ne? Also womöglich würden sich die Anreizsysteme dann doch ein bisschen mehr zu haben oder noch ein Auto zu fahren oder noch ein tolleres Auto zu fahren und so weiter, wie jetzt die Logik so funktioniert, vielleicht würde sich das gar nicht so sehr ändern. Dafür müsste es wahrscheinlich viel mehr Geld sein, dass sich das ändert, oder?
Ja, aber darum geht es ja auch gar nicht, dass dadurch ein tolleres Auto zu finanzieren, sondern also für mich hat es irgendwie was mit der Wahlfreiheit zu tun. Was will ich machen und kann ich davon, was ich machen will, eigentlich auch noch leben?
Ja.
Wenn man sich jetzt mal die viel zitierten Manager anguckt, die einfach zum großen Teil auch einfach so wahnsinnig viel arbeiten, dass sie alle einen Burnout kriegen. Und dann ja auch viele dabei sind, die es dann nicht als sinnvoll erachten, was sie tun. Ist auch, also ist im Finanzsystem auch einfach schwierig zu erklären, was ist denn jetzt der Sinn davon, irgendwie Aktien von 2 Sekunden weiter zu verkaufen. Aber dass man dann einfach sagt, okay, ich habe eigentlich nicht so viele finanzielle Einbußen jetzt, wenn ich jetzt den Job wechsle.
Aber wenn wir jetzt von solchen gut bezahlten Leuten reden, die viel arbeiten und wahnsinnig viel verdienen und so. Also es gibt ja schon auch sehr viele Leute, die auch jetzt schon die Wahl hätten, zu sagen, ich habe jetzt so viel gespart, ich nehme mich jetzt mal 2 Jahre raus und guck mal, ob ich nicht Tai Chi lerne oder so. Oder ich arbeite jetzt weniger oder ich verzichte jetzt auf den größeren Konsum und lebe mal erdverbundener oder so. Also es gibt wahnsinnig viele Leute, die sind im Prinzip schon in dieser Position und nutzen das auch nicht, weil sie irgendwie einen anderen, keine Ahnung, andere Ziele oder einen anderen Antrieb haben. Meinst du, das würde so ein bedingungsloses Grundeinkommen von 800.000 Euro verändern? In diesen Lohngruppen?
Weiß ich nicht. Also es gibt ja auch da diesen Workaholic-Begriff. Vielleicht ist man dann auch irgendwie süchtig nach seiner Arbeit und kann das vielleicht gar nicht mehr anders machen. Aber ich glaube, es gibt einfach irgendwie, man sagt, ich habe jetzt, weiß ich nicht, verdiene jetzt 12.000 Euro im Monat und habe mir ein bisschen was zusammengespart und dann habe ich jetzt noch 1.000 Euro, die ich monatlich dazu bekomme und dann kündige ich jetzt meinen Job eben und lerne 2 Jahre Tai Chi in Tibet. und finde dann irgendwie wirklich zu mir selber und dann komme ich vielleicht auch zurück in den Job und bin irgendwie total ausgefüllt und bin eben dann auch produktiver. Also es bringt im Endeffekt meiner Meinung nach dem Kapitalismus sogar was. Ja. Auch wenn es jetzt vielleicht erstmal so wirkt, als würde es den so ein bisschen konterkarieren. Aber ich glaube, es steigert im Endeffekt die Produktivität schon alleine dadurch, dass auf jeden Fall der Krankenstand sinken wird.
Ja. Und vielleicht würden sogar die Leute, die sich so etwas eigentlich jetzt schon erlauben könnten, aber auch nochmal in einem anderen Bewusstsein arbeiten und streben und machen, weil sie wissen, dass das eben eine staatlich garantierte Summe ist, die sie zur Verfügung haben. Also würde sich ja gar nichts für sie ändern, weil sie jetzt schon alle Möglichkeiten hätten, aber das Gefühl wäre vielleicht trotzdem ein ganz anderes.
Ja, es wird dann sozusagen vielleicht in jetzt mal 2 Jahre einfach das zu machen, worauf man Bock hat, nicht zu arbeiten. Ich glaube schon alleine die gesellschaftliche Sensibilisierung, dass man das eigentlich relativ problemlos jetzt machen kann und dann also ja auch mal am Existenzminimum zu leben, ist ja auch schon mal eine Erfahrung, die, glaube ich, vielen von diesen ganz viel Verdienern auch nochmal eine ganz andere Sicht irgendwie bringen wird. Das heißt, also ich glaube, es zeigt eher nochmal so die Möglichkeit auf, du kannst es doch eigentlich machen. Du kriegst jetzt sogar noch Geld von uns dafür. Das kriegen zwar alle anderen auch, aber ihr könnt es alle machen und wenn ihr Lust darauf habt, dann macht es doch.
Ja, und am Ende würdest du die Produktivität in der Gesellschaft eher steigen sehen dadurch, als sie sinken sehen. Also so wie wir das am Anfang der Sendung auch schon hörten, wie da argumentiert wurde, also die Produktivität würde eher steigen, weil die Kreativität steigt, der Ideenreichtum größer wird.
Ja, nicht nur dadurch, also es gibt jetzt in Schweden, das ist auch nicht direkt aufs bedingungslose Grundeinkommen spezialisiert, aber es gab da, die haben einfach den 8-Stunden-Tag abgeschafft und 6 Stunden draus gemacht. Und das ist die Produktivität um 50% gestiegen. Und ich bräuchte ja eigentlich nur, ich glaube, 25%, um es auszugleichen. Das heißt, die Leute arbeiten weniger, kriegen den gleichen Lohn aber trotzdem und werden im Endeffekt produktiver, weil sie, also uns werden weniger Leute krank. Das heißt, also es bringt auch wirklich was, die Freizeit irgendwie zu haben. Und wenn man dann irgendwie sagt, ich finde meinen Job jetzt sinnvoll und ich muss halt 12 Stunden da arbeiten, weil ansonsten funktioniert es einfach nicht, dann kann man halt irgendwie sagen, gut, aber ich kriege dann auch einen anständigen Lohn dafür.
Also das Bruttoinlandsprodukt sinkt nicht, weil die Produktivität in diesen arbeitenden Stunden dann größer wird, der Krankenstand niedriger und so weiter.
Es geht ja immer darum, wachsen. Und ich glaube, das wäre eine Möglichkeit, es irgendwie dann doch relativ nachhaltig zu gestalten. Weil man nimmt ja niemandem was weg, man gibt den Leuten eigentlich nur mehr Freizeit. Wir hatten das ja auch bei Google, das Beispiel. Da ist es ja so, die haben einen Tag in der Woche frei und irgendwie 20-30% der wirklich durchschlagenden Google-Sachen entstehen in dieser Zeit.
Ja.
Also wenn man die Leute einfach machen lässt, dann kommt ganz viel Gutes dabei raus.
Ja. Obwohl es
die paar Leute, die dann halt nichts machen, das ist dann halt so. Das muss man halt akzeptieren.
Ja, aber es ist so ein bisschen Frage, wie argumentiert man? Will man, dass die Leute noch nützlichere Elemente der Ökonomie werden, ja, und noch mehr Output haben und noch mehr Güter im Prinzip noch bessere produzieren und so? Oder will man, dass sie, keine Ahnung, komplettere Menschen werden mit einem größeren Erfahrungsschatz, mit einem größeren Horizont und so? Werden vielleicht Befürworter des Grundeinkommens sagen, nö, ist ja egal, können die sich dann ja aussuchen, was sie damit machen wollen.
Da muss man, glaube ich, einfach gucken, wie man es verkaufen will. Also wenn man es in der Politik und in der Wirtschaft durchsetzen will, kann man das ja nicht gegen den Kapitalismus durchsetzen, da muss man ganz klar sagen, das steigert einfach die Produktivität, das ist ein finanzieller Vorteil im Endeffekt für euch. anderen Leuten kann man jetzt eben sagen, ihr werdet dadurch vielleicht eure irgendwie, ja, eben vollkommene Menschen und findet zu euch selber. Aber ich glaube, es gibt halt einfach so viele Argumente für so viele Zielgruppen, dass man das theoretisch, wenn man sich da mal wirklich in der Politik dran setzen würde, auch durchbekommen könnte. Und also jetzt zur Finanzierung, die dann ja gleich als Problem immer genannt wird, da kommt, glaube ich, es wird so viel komische Sachen finanziert, irgendwie jetzt Betreuungsgeld und so, ich weiß nicht, was es kostet, ich glaube 20 bis 30 Milliarden pro Jahr. Also wenn man das Geld irgendwie nochmal spart, dann kann man das, glaube ich, finanzieren.
20 bis 30 Milliarden pro
Jahr für Betreuungsgeld? Das hätte ich jetzt einfach geschätzt.
Okay.
Vielleicht sind es auch nur 5 oder so, aber wenn man das alles addiert.
Ich gucke das mal nach, während die Nachrichten laufen, die wir eigentlich seit 7 Minuten schon senden müssten. Aber weil der Herr Moderator sich so gerne mit Anton unterhält, haben wir überzogen. Anton, ich danke dir für den Anruf und für dein Interesse, deinen Kopf anzustrengen.
Tschüss.
Bis dann, tschüss. Nach den Nachrichten ist dann Janina bei uns. Hallo Janina.
Hallo.
Worüber reden wir dann? Pro, Contra? Wo geht deine Haltung hin?
Naja, also ich bin ein bisschen zwiespalten. Also auf der einen Seite denke ich, dass halt auf jeden Fall diese Doppelbelastung und Dreifachbelastung, gerade bei diesen Niedriglöhnen, es gibt ja ganz viele Familien, wo die Mutter, was ich, alleinerziehend ist und 2, 3 Jobs hat, damit sie irgendwie ihre Kinder und alle durchbringt, damit sie halt nicht von irgendwelchen Sozialleistungen
abhängt. Janina, ich unterbreche mal an dieser Stelle und merke mir Zwiegespalten und lade meinen Redakteur ins Studio, um Nachrichten zu fabrizieren und dann quatschen wir ausführlich miteinander.
Alles klar, machen wir.
Bis gleich.
Fritz.
Blue Moon.
Die 2 Sprechstunden.
Mit Henrik Schröder, hallo, hier zu dem Betreuungsgeld, was da gerade aufkam, wo der Anrufer meinte, dass das irgendwie 30 Milliarden oder so kosten würde. Ich nur mal kurz nachgucken, einen Artikel der Frankfurter Allgemeinen Zeitung gefunden, die sagten, 2013 habe der Bund dafür 16,9 Millionen Euro ausgegeben. Aber bei den Summen, die teilweise für diverse Maßnahmen gezahlt werden, da kann man schon mal verrutschen mit der Null. Ja, kann passieren. 0331 70 97 110. Das ist die Nummer vom Blue Moon. Und wir haben noch knapp 20 Minuten Zeit, das bedingungslose Grundeinkommen zu diskutieren. Viele Argumente haben wir schon gesammelt, aber ich bin weiterhin daran interessiert, ob ihr glaubt, dass es finanzierbar wäre. Da haben wir schon von einigen Befürwortern jetzt gehört, ist erstmal nicht die Frage. Die Frage ist erstmal, welchen Nutzen hätte es denn für die Gesellschaft? Was würde sich denn eigentlich verändern? Und wenn man das dann wirklich will, dann ist das auch irgendwie finanzierbar. Ja. Okay, aber ich glaube, in so einer ökonomisch geprägten Gesellschaft wie unserer ist das schon auch eine interessante Frage, ob es finanzierbar ist oder das ist das, wo Leute dann zuerst nachfragen. Und ich würde sehr gerne wissen, ob ihr es gerecht fändet. Also werdet ihr dafür, dass es ein bedingungsloses Grundeinkommen geben soll, weil ihr es besser findet, weil ihr es gerechter findet oder findet ihr es ungerecht oder vielleicht sogar ganz Spinnerei? Janina aus Burg ist jetzt nochmal dran. Janina, du hast uns vorhin schon erzählt, du bist so ein bisschen indifferent und weißt nicht genau, für die mit Mehrfachbelastung wäre es auf jeden Fall super, aber was sind deine Zweifel?
Ja, also ich denke gerade, wenn diese, wenn, sag ich mal, Leute mit mehreren Jobs diese Mehrfachbelastung nicht mehr hätten, wäre es natürlich für sie einfacher. Auf der anderen Seite denke ich mir, dass gerade Jobs, wo man sehr wenig verdient, trotz des Grundeinkommens, die würden wegfallen, weil einfach keine Lust mehr da ist, diesen Job noch nachzugehen.
Wäre das nicht gut?
Also ich denke mal, die würden einfach wegfallen. Also die Leute würden sich mehr machen wollen. Und ja, wer macht's dann? Hört sich zwar scheiße an, aber es ist ja so.
Aber ich meine, also wenn man jetzt so diesen Argumenten von den Befürwortern folgt, dann gehen ja viele davon aus, so das ist ungerecht. Also das sind Jobs, da wird zu wenig für bezahlt. Die Leute müssen das aber machen, weil man eben irgendwie sein Geld verdienen muss. Wenn sie das nicht mehr machen müssen, dann müssen sich die Anbieter von solchen Jobs was anderes ausdenken, um Leute zu finden, die das machen. Denen entweder bessere Möglichkeiten geben oder mehr Geld bezahlen oder so.
Aber es sind ja meistens Jobs, die, sag ich mal, keinen Spaß machen oder wenig Spaß machen oder zu Unzeiten sind, wo man selber sagt, nee, eigentlich nicht. Und also ich denke mal, da würden sich sehr wenige Leute finden und wahrscheinlich zu wenige, sodass da einfach der Pool von den Leuten fehlen würde.
Okay, aber das ist eine grausame Konsequenz eigentlich, oder? Das heißt also, wir brauchen diese Maßnahmen, damit Leute dazu gezwungen sind, solche Jobs zu machen, obwohl sie es eigentlich nie gar nicht wollen. Das ist schon krass,
ja,
oder?
Natürlich ist das krass, aber im Endeffekt, ich sag mal so, ich denke mal, jeder hatte schon mal eine Erfahrung, wo er wenig Geld hatte und arbeiten war, was ich, Zeitung ausgetragen hat oder bei irgendwelchen Pizzafirmen Pizza ausgefahren hat oder irgendwelche Sachen, um sich irgendwie über Wasser zu halten. Aber so eine Sachen würden wegfallen und dementsprechend würden auch irgendwelche Industriezweige wegbrechen, die schon irgendwo wichtig sind. Also wir würden sozusagen einen Rückschritt haben auf eine Art und Weise, denke ich.
Okay, also du meinst, die Produktivität würde insgesamt schon sinken und es würden manche Sachen einfach gar nicht mehr, Dienstleistungen gar nicht mehr so angeboten oder manche Sachen womöglich gar nicht mehr produziert.
Richtig. Also das denke ich auf jeden Fall. Aber natürlich der Vorteil wäre, dass halt gerade Leute, die diese Mehrfachbelastung oder ähnliches hätten, diesen Druck nicht mehr hätten und dann halt das machen könnten, auf was sie Lust hätten. Ne? Also es ist natürlich, wie gesagt, deswegen, ich bin sehr zwiespalten. Auf der einen Seite befürworte ich das, aber
Du gehst aber davon aus, dass diese schlecht bezahlten Jobs auch gar nicht besser bezahlt werden können, weil sie nicht mehr abwerfen, oder?
Nee, das nicht mal unbedingt, aber dass es halt den Leuten auch einfach keinen Spaß macht.
Aber wenn man die womöglich besser bezahlt, die Jobs, dann würden sich ja Leute finden, die das dann machen, weil dann hätten sie das Geld plus noch das Grundeinkommen. Das heißt, sie hätten dann am Ende eine richtig anständige Summe und da würden sich dann wahrscheinlich schon wieder Leute finden, die sagen, na gut, für die Kohle mache ich es, dann kann ich wenigstens außerhalb der Arbeitszeit ein gutes Leben führen.
Na, jetzt mal ein bisschen abgedreht. Also ich kann mir nicht vorstellen, sagen wir mal in Richtung Prostitution, dass Frauen, sag ich mal, die sehr wenig Geld haben, irgendwo diesem Job nachgehen, dass die dann sagen, weil sie halt diese 1000 Euro haben, ach, wissen Sie was, ja, mache ich trotzdem weiter. Ich meine, mit Sicherheit gibt es Ausnahmen, aber ich kann mir auch vorstellen, dass sehr viele ja in diese Richtung dann halt, also dass da auch sehr wenig Frauen noch wären, die sowas machen würden. Also jetzt mal bloß krass gesagt, ne?
Ja, ist jetzt ein extremes Beispiel.
Ja.
Ich überlege gerade, ob nicht womöglich viele Leute in diesem Job viel mehr verdienen und es dementsprechend gar keine Lust hätten, nur so wenig Geld zu haben. Aber sollten Frauen aufgrund eines bedingungslosen Grundeinkommens nicht mehr zur Prostitution gezwungen sein, wäre das doch erstmal eine positive Errungenschaft, oder?
Natürlich, na, das auf jeden Fall. Deswegen, also das ja. Aber wenn ich jetzt wiederum an, was weiß ich, eine alleinerziehende Mutter denke, die, weiß ich nicht, drei Jobs hat, oder an Studenten, die auch, was weiß ich, BAföG reicht nicht, oder haben halt gerade mal diesen Mindestsatz oder diesen Schüler-BAföG, gibt es ja auch ganz viel, die da ihre 100 Euro im Monat kriegen und den Rest müssen sie gucken, dass sie nebenbei arbeiten gehen, um irgendwie ihre Wohnung zu finanzieren und das wäre dann halt einfach nicht mehr.
Mhm. Ja. Naja. Also das wäre nicht mehr, das heißt, die hätten dann ein Grundeinkommen und müssten sich diese existenziellen Sorgen nicht mehr machen, sondern könnten sich dann eben auf ihr Schülerdasein oder Studierendendasein konzentrieren.
Was natürlich positiv wäre, aber wie gesagt, also ich würde halt, würden halt viele Sachen wegfallen.
Aber also noch, also aber angenommen, das stimmt, was du sagst, wäre das, ich überlege jetzt gerade, wäre das eigentlich gesellschaftlich nach deinem Verständnis, hat ja jeder seinen anderen Standpunkt, aber wäre das denn wünschenswert oder nicht wünschenswert? Weil irgendwie wäre das ja auch, dann hätte man eine Gesellschaft, wo keiner mehr gezwungen werden würde, diese Dinger zu machen, die er eigentlich nicht machen will. Das könnte ja womöglich zu größerem Glück in der Gesellschaft führen. Oder würdest du so nicht aufmachen, die Rechnung?
Naja, auf der einen, also ich denke mal, dass viele Leute mit ja, bestimmte Sachen halt einfach, sagen wir so, die sind für die normal. Und wenn es die nicht mehr geben würde, würde es auch, denke ich mal, dementsprechend einen Aufschrei geben. Wie? Also es gibt da wahrscheinlich einen Teil, der das befürworten würde. Und der Teil, der betroffen wäre, der es dann nicht mehr machen müsste, würde sagen, yay. Es wäre sozusagen dieses Geben und Nehmen, wären dem sie nicht mehr. Also da wären halt, manche wären zufrieden, die anderen wären halt unzufrieden.
Okay.
Also es würde sich nicht, naja, es würde sich halt im Prinzip halt nur, die eine Hälfte würde sich verbessern, die andere würde sich verschlechtern. Und ja, also so ein richtigen Ausgleich gibt es da nicht.
Glaubst du, man kann mit den Möglichkeiten, die wir hier in unserem Landstrich bei diesen Bedingungen haben, eine Gesellschaft schaffen, wo niemand mehr irgendwas arbeiten muss, was er echt nicht will? Oder zumindest nicht auf Dauer und nicht immer?
Kann ich mir nicht vorstellen. Also dafür sind wir zu materialistisch angelegt. Also ich meine, viele machen zum Beispiel auch einen Job, wo sie sehr gut verdienen, obwohl sie was anderes machen würden, wo sie weniger verdienen, aber dann entscheiden sich doch die meisten für das, wo sie mehr Geld bekommen, auch wenn sie unzufrieden sind. Also das zeigt ja die Realität, ja. Also ich denke, das ist nicht machbar, weil wir da zu luxuriös eingestellt sind.
Das heißt also, am Ende würdest du das bedingungslose Grundeinkommen nicht befürworten, wenn es all das mit sich bringen würde?
Nee, weil es im Endeffekt nicht wirklich Vorteile bringen würde, kann ich mir vorstellen. Also es gibt eher Nachteile.
Du würdest eher gucken, wer ist wirklich bedürftig, also bei dieser Bedürftigkeit bleiben und sagen, denen mehr und wer nicht bedürftig ist, dem auch gar nichts.
Naja, gar nichts auch nicht. Also irgendwo so ein... Naja, ist ja so. Ich meine, wenn man sich das anguckt, ich sag mal so, Obdachlose oder Obdachlosenheim, also das ist auch die Zustände, da sage ich mir, Hartz IV haben es tausendmal besser, also wenn man da schon mal selber war und sich sowas angeguckt hat, also Wahnsinn, und was für Bedingungen die leben müssen, ne? Also ich meine, es ist gut, dass es sowas gibt, aber wenn man sich sowas anguckt, denkt man auch, ui, also denen könnte geholfen werden, ja, und ist halt...
Ja, also die meisten, die dauerhaft obdachlos sind, sind ja auch psychisch krank und gar nicht so in der Lage, sich unbedingt aus eigener Kraft wieder einzugliedern und diese ganzen Sachen zu unternehmen, die man machen könnte und müsste, damit man es wieder in ein regelmäßiges Leben schafft. Kommt ja auch dazu, nur, weil du gerade sagtest, ich habe auch mal so eine Nacht in so einem obdachlosen Asyl verbracht für eine Reportage und war erstaunt davon, was mir die Leute, die da gearbeitet haben und was ich auch gesehen habe, dass eben diese psychischen Erkrankungen, dass die Leute ein bisschen irre sind, um es mal so zu sagen, dass sie einfach echt nicht klarkommen so und auch nicht mehr nach herkömmlichen Kriterien funktionieren. Das ist das, was ich da gesehen habe. Das war mir vorher nicht so klar. Ich dachte, okay, Schicksalsschläge, Alkohol, bla, aber dass viele Leute auch einfach, weißt du, gar nicht mehr psychisch in der Lage sind, das so im Griff zu haben oder in Angriff zu nehmen. Das war mir persönlich jetzt vorher nicht klar. Aber du hast wahrscheinlich mehr Erfahrung oder andere.
Naja, unterschiedlich. Also ich meine, natürlich sind da viel mit Drogen und Alkohol, aber psychische Krankheiten spielen natürlich auch eine dementsprechende Rolle. Aber ich meine, es gibt ja auch im alltäglichen Sinne, dass jemand einen Burnout hat und erstmal oder Depressionen und erstmal monatelang ausfällt bei der Arbeit oder, sag ich mal, die Arbeit verliert und ins Hartz IV rutscht. Das heißt aber nicht, dass er obdachlos wird, ne? Also da gibt es halt verschiedene...
Nee, so rum nicht. Nee.
Ja, nee, deswegen, also natürlich gibt es welche, die sich von Anfang an nicht richtig kümmern konnten oder ähnliches, aber die hatten da meistens irgendwelche Unterstützung. Die wurde ihnen da zum Teil geholfen, also geboten und halt geholfen. Aber wie gesagt, also mit diesem Grundeinkommen kann ich mir vorstellen, dass da, ja, also weiß ich nicht. Also auf der einen Seite werden Leute irgendwo ihr helfen, auf der anderen Seite wiederum halt nicht, ne? Das ist halt schwierig, ist echt schwierig. Also das ist so eine, Also ich kann mir halt nicht vorstellen, dass jemand, sag ich mal, zufrieden ist mit dem, was er hat und dann halt lieber eine Arbeit macht, auf die er keine Lust hat, mehr Geld bekommt, sei dieses 1000 Euro ja oder nein, das ist scheißegal. Ich würde sagen, okay, ich nehme trotzdem noch das, wo ich mehr Geld verdiene, weil ich möchte mehr leisten. Also so ist der Mensch ja nochmal irgendwo veranlagt, auf der einen Art.
Halt ja, ist ja so. Das würde ja heißen, dass die Leute, die schlecht bezahlte Jobs anbieten, gezwungen wären, diese Jobs besser bezahlt zu machen, damit der Anreiz eben da ist für Leute, das trotzdem zu machen, obwohl sie keine Lust haben auf diesen Job. Also da ist für mich dann die Frage, sind das Jobs, die prinzipiell auch mehr abwerfen würden und die Leute müssten einfach, der Gewinn würde einfach geschmälert werden und dafür würden eben die Leute, die diese Arbeit ausführen, mehr bekommen, oder sind das womöglich auch Jobs, die gar nicht mehr abwerfen und die würden dann einfach wegfallen, so wie du sagst?
Richtig, also ich denke jetzt ganz sporadisch an Gastronomie, also ich meine mal blöd gesagt, Gastronomie bräuchte man nicht, ich meine, jeder könnte kochen oder ähnliches, rauchen tun wir es nicht, das ist ja auch ein Produkt,
das gehört schon zu einer Kultur dazu, dass man auch
ja natürlich, aber im Endeffekt also brauchen in dem Sinne tut man es nicht, also
nein.
So prinzipiell, was das angeht, was sich für Versorgung oder ähnliches, also ja, das also
zum brauchen Überleben tut man es nicht, also nicht. Das stimmt, dafür braucht man aber auch kein Privatfernsehen.
Ja, ist natürlich auch richtig. Nee, aber zum Beispiel weiß ich nicht, also Pizzaservice oder ähnliches kann ich mir vorstellen, dass sowas wegfallen würde, definitiv. Also wenn es so ein Grundeinkommen geben würde, war einfach nicht mehr dieser Pool an Menschen da wäre, der sagt, okay, für 4 Euro die Stunde gehe ich arbeiten.
Ja. Ja.
Oder was es sonst noch gibt, ne? Ja. Also es gibt ja, Gastronomie ist ja nun mal auch so ein Beispiel, wo man sagt, okay, man verdient halt immer unterm Schnitt, man hat immer Tausende von Überstunden, die man eh nicht ableisten kann, die man nicht nehmen kann, das Geld bekommt man auch nicht, oder weil gesagt, ist dann weniger oder muss man hinterher rennen. Also ich kann mir schon vorstellen, dass dann viele sagen, auch nee, also die verdienen ja gerade mal 800 Euro Friseure oder ähnliches. Also Friseure kann ich mir vorstellen, gerade so was viele Frauen angeht, dass es den definitiv noch geben würde, muss ich dazu sagen. Aber halt viele andere Sachen nicht mehr.
Okay. Bleibt für mich, also wir wiederholen uns beide für alle anderen total langweilig wahrscheinlich gerade, aber bleibt für mich die Frage, ist das erstrebenswert, dass es dann solche Jobs eben einfach nicht mehr gibt oder dass Leute das nicht mehr tun, wenn sie nicht mehr gezwungen werden oder nicht für die gesamte Gesellschaft? Janina, wir sind am Ende der Sendung und Platz für Thomas aus Ueckermünde ist noch. Und jetzt legt er auf in dieser Sekunde, mein lieber Thomas. Jetzt dachte ich doch, du sprichst uns noch was Schlaues zum Schluss, Thomas aus Ueckermünde. Dann hat Susanne die Chance. Janina, danke dir. Bis dann. Tschüss.
Ja, alles klar. Ciao.
Susanne, erzähl uns noch was Kluges zum Schluss.
Ja, ich kann es ja mal versuchen. Hallo. Also ich finde, ich habe das die ganze Zeit im Auto gehört. Irgendwie, ich bin schon etwas älter. Und ich muss mich wirklich dem Redner vom ganz vom Anfang, der diese Webseite hatte, anschließen, weil den fand ich wirklich cool. Und ich sehe das ziemlich ähnlich, weil ich glaube, dass das eine Gesellschaft so extrem verändern würde, dass wir uns das gar nicht vorstellen können. Also ich bin zum Beispiel auch in einem kreativen Job tätig und ich lebe eigentlich ziemlich selbstbestimmt und ich weiß, was das mit einem macht. Also insofern denke ich, dass viele Leute sich gar nicht reindenken könnten, was irgendwie die Gesellschaft damit machen würde. Und das kann man, glaube ich, auch nur, wenn man eine Zeit lang selbst so gelebt hat, wie dieser Mensch am Anfang da mit der Webseite, ich habe leider den Namen vergessen.
Micha Bohmeier von Mein Grundeinkommen.
Genau, der war, also dem kann ich wirklich irgendwie beipflichten, weil das würde zum Beispiel, also jetzt einfach nur mal ein plattes Beispiel, bei alleinerziehenden Müttern, ja, Kind kriegt 1000 Euro, Mutter kriegt 1000 Euro, davon können die leben. Das heißt letztendlich, eine alleinerziehende Mutter, wo ja unsere Gesellschaft hin tendiert, die wäre in der Lage, ihr Kind super gut zu erziehen, ja, und Erziehung und Bildung ist letztendlich das A und O, was wir eigentlich brauchen, das ist der wirkliche Luxus, das ist also nichts Materielles. Und dementsprechend durch gute Erziehung könnte man dann wieder irgendwie in ganz andere Dimensionen vorgreifen. Also diese Hartz-IV-Geschichte würde irgendwann wahrscheinlich auch auslaufen, weil die Leute wirklich wahnsinnig gebildet werden und ganz andere Kapazitäten hätten.
Klar.
Und ich glaube, das führt letztendlich wirklich in so ein ganz anderes Ding, was wir heute haben und was wir eigentlich bräuchten. Weil wir sind eigentlich mit unserer Gesellschaft, diese Konsumgeschichte, ziemlich am Ende.
Meinst du denn, dass es das bedingungslose Grundeinkommen, so wie wir es jetzt auch besprochen haben, so wie du es dir vorstellst, geben kann, bei ähnlicher Produktivität, bei einem ähnlichen Bruttoinlandsprodukt, bei einem ähnlichen Wohlstand?
Ja.
Oder wäre das für dich dann auch ganz klar, da gäbe es Einbußen beim Wohlstand, aber womöglich würde andere Lebensqualität ideeller Art oder kultivierter Art wachsen?
Nee, ich glaube wirklich, dass das funktionieren würde beim gleichen Wohlstand, weil wenn man sich das mal wirklich, also diese Rechnung, ich habe das nicht ganz nachvollziehen können, aber ich habe das einfach nur schon mal vorher mal irgendwann durchgespielt, wenn man diese ganzen Behörden abschaffen könnte. Das sind ja unheimliche Kapazitäten an Menschen, die da irgendwelche dämlichen Formulare den ganzen Tag Kindergeld und tralala, ja, Rente und so weiter. Das beansprucht ja wahnsinnig Kapazitäten von Menschen. Die füllen ja Formulare aus, beziehungsweise bearbeiten Formulare. Und wenn die frei wären, ja, dann wären ja Kapazitäten da ohne Ende. Ich meine, das wäre sicher ein gewisser Übergang. Obwohl ich glaube nicht, dass viele Leute ohne Arbeit leben könnten. Also die meisten Leute müssten sich irgendwie beschäftigen. Und die würden Wege finden, sich auch toll zu beschäftigen. Davon bin ich überzeugt.
Die Meinung von Susanne, die uns aus Tiergarten angerufen hat. Ich danke dir.
Ja,
bis dann.
Gerne.
Tschüss.
Tschüss.
Vielen Dank euch für diese sehr diskussionsfreudige Sendung und euer Interesse daran, sich ein bisschen den Kopf zu machen über ein Thema. Ob man jetzt der Meinung ist, dass das kommen sollte, dass es das geben sollte oder nicht, bleibt ja jedem selbst überlassen. Aber sich mal Gedanken darüber zu machen, wie eigentlich die Welt vielleicht noch funktionieren könnte oder eben auch nicht funktionieren würde, das kann ja keine verschenkte Zeit sein. Insofern vielen Dank für die vergangenen 2 Stunden für den Blue Moon. Wir haben über das bedingungslose Grundeinkommen diskutiert und geredet. In der kommenden Woche ab 22 Uhr, da rede ich mit euch übers Wohnen und alles, was dazugehört. Und ein Anwalt für Mietrecht wird dann im Studio sein, eure Fragen beantworten und ein offenes Ohr für euch haben. Von Donnerstag auf Freitag in der Nacht hören wir uns gerne im Punkrock Nightflight. Und der Nightflight, der jetzt kommt, wird von Babette Conradi moderiert. Sie schon für euch im Start ist. Vorher gibt es von mir noch Herr Binder mit Wohlstandsprobleme, findet ihr unter herrbinder.de. Mein Name ist Hendrik Schröder. Tschüss.
Fritz. Und das hört man.